Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
6-7!
6-7?
Willkommen.
Warum denn 6-7? Wir machen 25 heute.
Ja, du bist nicht am Puls der Zeit, Alter. Das ist der ultimative Test, wie nah du an der
Jugendlichen Zielgruppe bist. Jetzt hör mir auf, das ist seit einem halben Jahr, ist das Ding.
Ja, na, da siehst du, dann kennst du es doch.
Ja, natürlich, aber was hat das mit dieser Aufnahme zu tun?
Was hat 6-7 mit irgendwas zu tun, Alter? Das passt zu allem.
Ja, aber natürlich eher, wenn was mit 6 und 7 vorkommt und wir machen jetzt Supporter-Special 25 und ich weiß überhaupt nicht, was 6-7 damit zu tun hat.
Das stimmt nicht, dass irgendwas mit der 6-7 zu tun hat. Das ist einfach ein Test, wie nah du... Du kannst einfach an der Bushaltestelle 6-7 schreien ohne
Ja,
Bezug.
Aber natürlich, aber man macht das halt in der Regel, wenn entweder eine 6 oder eine 7 erwähnt wird irgendwo und das...
Hab ich doch.
War jetzt halt
6-7!
Okay, wow. Gut, ist das bei dir jetzt offenbar auch angekommen? Schön.
Das ist bei mir schon eine ganze Weile angekommen, aber ich habe, glaube ich, noch nie das Publikum so begrüßt.
Ja, das ist wahrscheinlich, schießt damit auch an einigen Leuten vorbei jetzt.
Oder garantiert, wie so oft, aber... Was soll man machen? Wir schießen sehr oft an den Leuten vorbei.
Ich glaube, das ist ja gut.
Unser Hip-Hop-Gelaber ist, verstehen auch nur.
Ja, natürlich.
Versteht auch nur Dennis.
Immerhin.
Immerhin. Hätten wir ihm auch eine Voice-Nachricht schicken können irgendwie.
Ja. Nee, aber ich meine, das wär natürlich von Vorteil, wenn jetzt dadurch jüngere Leute auch hier auf den Zug aufspringen.
Ach so, du meinst jetzt durch die, von wegen nach hier so Suchparameter und so, ja?
Naja, es ist ja
6-7! Okay, dann müssen wir das öfter mal droppen, Alter.
Ja.
Ja.
Also mir sind neulich auf Social Media auch immer wieder irgendwelche Videos begegnet, wo irgendwelche Teenager älteren Menschen, also Ü30 oder 40, dann halt gewisse Worte erklären. Oder ich habe auch neulich so einen Vergleich gesehen, wo die halt Worte, wie sie heute heißen, Gen X dazu, oder wie Millennials dazu gesagt haben und wie dann Gen X das genannt hat.
Ah, okay.
So, weißt du, das dann irgendwie Dope Slay und jetzt ist es, keine Ahnung, hab ich schon wieder vergessen. Aber halt so diese Abstufung, die es dann gegeben hat, ja.
Ja, die Millennials sind ja mittlerweile auch ziemlich alt.
Ja, eben.
Die gehören ja auch zum alten Eisen. Also
deswegen, jetzt hast du halt Gen Z und da heißt das dann auch alles wieder anders.
Wir haben ja die Alpha-Generation mittlerweile, also ist ja jetzt schon der nächste Scheiß.
Ja, aber ich finde es auch spannend, dass dann halt schon die gewisse Begriffe komplett in ihrer Bedeutung halt sich verschieben.
Ja, klar. Dass auch Mädchen als Bruder bezeichnet werden und so eine Sache.
Ja.
Aber es ist
zum Beispiel aber halt, dass auch wirklich inhaltlich das was komplett anderes heißt. Also es ist mir neulich aufgefallen mit Touch Grass, was früher halt definitiv eine andere Bedeutung hatte als jetzt, weil jetzt bedeutet es wohl einfach so viel wie muss halt mal wieder raus an die frische Luft.
Stimmt. Früher war es irgendwo ankommen oder so.
Genau.
Ja. Ja, aber die Sprache ändert sich ja in jeglichen Sprachen ändert sich ja auch die Wortwahl und so bestimmte Sachen, die man benutzt und bestimmte Sachen, die man nicht benutzt. Deswegen habe ich mich auch immer gewundert, dass die Leute sich so querstellen beim Gendern oder so bei bestimmten Sachen, die halt irgendwie in der modernen Sprache verankert sind, so wo ich dann denke, so Digga, Alter, du redest auch nicht, wie du vor 100 Jahren, wie man vor 100 Jahren geredet hätte, weißt du, also das vergisst man halt, wenn man in einer bestimmten Generation groß wird, dass sich da auch schon irgendwelche Sachen geändert haben und dass man auch nicht mehr Worte benutzt, die man früher benutzt hatte und so.
Ja, aber das finde ich schon krass, weil Sprache ist wahrscheinlich so mit das Lebendigste oder das, was sich am konstantesten verändert.
Ja, klar.
Immer so und ja, ist lustig, dass dann eben Leute sich damit schwer tun, wenn sie quasi live dabei sind bei dieser Veränderung und sich dann irgendwie sträuben?
Naja, immer so, also ja genau, das ist ja so dieses Typische, wenn was Neues kommt, ist man immer erstmal anti oder skeptisch oder hält dann an diesen alten Werten fest, wo ich denke, so, ja Digga, Alter, wer nicht geht mit der Zeit, geht mit der Zeit.
Oh. Shit, Alter. Das ist ja auch wieder der Floskelkönig, ey.
Vor allen Dingen eine Redewendung von 1982 um meinen Punkt zu untermauern. Wie dumm eigentlich.
So geil, Alter.
Beste.
Ja. Ja, fürs Protokoll, wir sind Boomer.
Ja, unbedingt, wir sind Boomer.
Ja, geil.
Hier Generation X auf jeden Fall, ja.
Ja, Zennials sind wir wahrscheinlich bei. Nee, ich bin Zennial, du nicht mehr. Du noch nicht.
Quasi. Du bist tatsächlich schon die nächste.
Diese Mischgeneration.
Die Mischgeneration ist auch schön.
Glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Mischling, ja.
Ja.
Aber ich komme ja klar mit allen Generationen.
Natürlich.
Also gerade so meine Pokertruppe sonntags ist ja wirklich, die ist ja altersmäßig so durchmischt und ich bin ja mit allen cool, insofern. Bin der Onkel, der am Puls der Zeit ist.
Ja, na, ist so super. Ja, aber ich finde das auch immer witzig, wenn sich dann manche Leute halt eben so komplett gegen so eine Veränderung wehren. Und mir ist es neulich auch mal aufgefallen, dass manche Unternehmen das halt auch ganz gezielt machen, respektive nicht machen, ne? Wenn die halt wissen, unsere Zielgruppe ist primär eben
konservativ,
ja, ja. 50 und so weiter. Dann wird dann nach außen hin halt auch nicht gegendert, ne? Also
ja, ja,
genau. Irgendwelche Pressemitteilungen
damit
oder sowas.
Ich bin einer von euch, wir sind auch keine Fans davon.
So. Genau, da musst du halt echt aufpassen, wie du nach außen kommunizierst, damit du halt die Leute, die dir jetzt schon immer irgendwie, also deine Anhängerschaft, egal ob das jetzt Kunden oder Supporter oder sonst was sind,
damit du die
dass
nicht
du die nicht vergraulst, ey, weil die sonst überfordert werden mit, wie sie gegendert, das ist mir ganz moderne Zeug.
Nee, das wäre hart anbiedernd. Also wir machen das schon, weil wir überzeugt sind von bestimmten Sachen, wenn wir dann irgendwas ändern oder wenn wir dann irgendwas machen oder so und nicht jetzt, um uns irgendeiner Zielgruppe anzubiedern. Also wenn es danach geht, so, also unsere Zielgruppe ist ja eher, oder beziehungsweise die Leute, die uns hören, da ist ja die Altersparameter schlagen ja eher nach oben aus. Insofern.
Ja, eben, gemessen.
Wir dann alles,
rein statistisch sind wir irgendwo Mitte 30 bis Mitte 40,
richtig,
was so Zuhörerschaft angeht. Ja.
Also dürften wir ja alles, was irgendwie in den letzten 20 Jahren entstanden ist, dürften wir ja dann hier gar nicht einfügen.
Gehst wieder mal von den dümmsten Leuten aus, die uns hören, so die gar keinen Bock auf Veränderung haben.
Kein Bock auf Veränderung.
Mhm.
Naja. Nee, was Veränderung angeht, haben die, muss man schon unsere Supporterschaft gerade und unsere Hörerschaft, glaube ich, kann man vorbildlich hervorheben, ja. Also die Bastarde wurden mit offenen Armen empfangen.
Ja.
Und ich meine, jetzt hier machen wir viele Supporter-Specials, da gab es auch kein oder so, irgendwie so, sondern
ja, trotzdem
Videos und so. Die nehmen halt schon alles, was kommt, so, aber. Es wird zwar ein bisschen genörgelt, aber es ist.
Ich wollte gerade sagen,
ja,
du hast ja trotzdem neulich komplett als Nörglertruppe bezeichnet.
Ja, ja, klar. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt uns den Rücken zudrehen und sagen so, Alter, was, wie, ihr macht jetzt Videos? Wo sind die Banausen von früher?
Sind wir raus. Ja.
Ja.
Da gab es noch nicht so viele. Zum Glück.
Zum Glück, ja.
Ja, und auch heute haben wir nämlich wieder 4 Filme, die ihr uns aufgetragen habt.
Das ist richtig. Also
das komplette Line-Up besteht aus euren Beiträgen.
Und wie immer der Aufruf, wenn ihr diese Supporter-Specials mitgestalten wollt, gerne auf den Zug aufspringen bei Patreon und Steady. Könnt ihr uns unterstützen monatlich und dann habt ihr auch die Möglichkeit, Lose und Auftragsfilme hier in den Ring zu werfen, die wir dann besprechen. Also Filme, wo ihr sagen würdet, oh, da würde mich mal eure Meinung interessieren.
Mhm.
Könnt ihr machen.
Oh ja.
Sehr cool.
Werbeteil abgehakt,
ja. Letzte Woche noch mit Alessandro, diesmal wieder in trauter Zweisamkeit. Nächste Episode wieder mit Gast.
Stimmt.
Wisst ihr Bescheid. Und dann legen wir doch los, oder?
Ja, können wir gerne machen.
Alright.
Haben wir ein bisschen was vor.
Sind 4 Filme, ja.
Ja, womit fangen wir an? Wie immer, das alte Dilemma.
Wir fangen mit einer bestimmten Chronologie an.
Wie sieht die heute aus?
Ich habe keine Ahnung. Okay, doch, ich weiß es.
Ja?
Wir machen jetzt eine Chronologie. Wir fangen an mit dem Film, den die Alpha-Generation wahrscheinlich am wenigsten interessieren würde.
Wer ist denn die Alpha-Generation?
Na, die ganz Jungen.
Ach so. Okay.
Ich glaube, ab wann geht Alpha los? 2015?
Ist das so?
Keine Ahnung, Alter. Kennst du die Alpha-Generation nicht?
Nee.
Dich interessiert auch nicht, was nach dir kommt, wa?
Nö.
Das interessiert dich ein Scheiß.
Weiß schon.
Generation Alpha, so. Die sind zwischen 2010 und 2025 geboren.
Ja.
Ach so, wir sind schon in der Beta-Generation, Alter. Schon nach 2025.
Okay.
Also es geht schon weiter.
Ah, jetzt ist das wieder von vorne losgegangen. Okay.
Ja, ja.
Mhm.
Und die Alpha-Generation sind praktisch die 2010 und aufwärts geboren sind.
Okay.
Welcher von den 4 Filmen dürfte mit denen am wenigsten connecten?
Na, wahrscheinlich Stalag 17.
Okay. Dann machen wir Stalag 17.
Okay.
Genau, ist wahrscheinlich so ein Film, den der Klassenlehrer so vorsetzt und dann und dann die sagen, Alter, wann ist der Scheiß vorbei? Wann ist die Pause endlich?
Ist wahrscheinlich besser als normaler Unterricht, aber trotzdem so, dass man da lieber schläft.
Ja. Salat 17. Ja. Alter, wir haben das Sample vergessen, Mann, verdammte Scheiße. Das ist,
ach so.
Ist ein Mr. Pink-Film, wo natürlich Samples dazu gehören. Reichen wir nach.
Ah.
Haben wir verplant. Also ich habe es verplant, dass der von Mr. Pink ist und natürlich verplant, das weiterzugeben.
Witzig, ich habe mich heute Morgen noch gefragt.
Lange keine Samples gemacht.
Nee, vor allem, weil ich wusste, dass wir über Stalag 17 sprechen und ich auf dem Schirm hatte, dass der von Mr. Pink kommt.
Und da erinnerst du mich nicht dran.
Ich bin davon ausgegangen, dass du das auf dem Schirm hast. Ja, geil.
Haben wir hier noch einen alten Sample von ihm drauf? Nee, haben wir nicht mehr.
Nö.
Haben wir rausgeschmissen. Hast du nicht einen alten Sample, den du noch einspielen kannst? Irgend so ein Techno-Song aus dem letzten Film?
Das ist geil. Völlig random.
Nee, Mr. Pink reichen wir nach. Aber ja, zum ersten Mal habe ich das verplant tatsächlich. Da reden wir nur über den Film und Samples machen wir dann.
Wann anders.
Nachträglich.
Ja. Ja, aber der wurde auf jeden Fall auch diverse Male gesampled, das habe ich schon mitbekommen.
Ja, ja, sorry. Ist ja auch seine Motivation, aber habe ich diesmal verplant.
Mhm.
Alright.
So, ich habe mir für dich 7,5 Punkte notiert.
Okay. Ich sag 7 bei dir. Mhm.
Für dich auch eine Erstsichtung, ne?
Allerdings, ja.
Ja.
Eine Erstsichtung. Ein sehr früher Billy Wilder-Film. Ich kenne eine Menge aus seiner Filmografie.
Mhm.
Du hast ja auch einiges gesehen.
Oh ja.
Und das war mal eine Lücke von uns beiden.
Mhm.
So war ganz cool, mal Salat 17 probiert zu haben.
So geil, ey.
Ja. Es wird nicht alt.
Es wird nicht alt. Für die Leute, die nicht raffen, was das ist, Mr. Pink, da hat sich hier halt ein Typo oder irgendwas eingeschlichen oder autocorrect oder weiß der Fuchs auf jeden Fall.
Alkohol.
Oder Alkohol. Das
Heroin, man weiß nicht. Ja, ja.
Jedenfalls hat er bei uns eben den Auftragsfilm Salat 17 genannt.
Bestellt.
Bestellt, genau. Mit der Ente süß-sauer.
Genau das, ja.
Ja, war schon ein bisschen lustig. Aber ja, es war für mich immer so ein Billy Wilder-Film aus, also in meiner Wahrnehmung, ohne den gesehen zu haben, war das immer so ein Billy Wilder-Film aus der zweiten Reihe. Mhm. Also der wird ja schon auch so ein bisschen gehandelt als jetzt keiner seiner Größten.
Nee, aber man hat, der ist einem schon ab und zu mal untergekommen, so der Name.
Ja, ja, eben. Also deswegen, ich hatte den auch auf meiner Watchlist und wollte den immer mal sehen.
Mhm.
Und jetzt haben wir es gemacht, ja.
Ja, wo ich ein bisschen überrascht war, war tatsächlich die Tonalität, dass es dann unterm Strich auch eine Comedy ist oder zumindest da eine Menge Comedy drin ist,
mhm.
Weil Billy Wilder hat ja die Balance auch immer geschafft zwischen sehr gelungenen Comedies, aber hat auch ernste Filme gedreht oder Thriller und so.
Ja.
Und ich dachte tatsächlich, das wäre einer seiner ernsteren, weil ich wusste, so ein bisschen Kriegsgefangenenlager und so hatte ich im Hinterkopf, aber dass der dann doch recht locker, flockig daherkommt in vielen ja, Momenten.
Komplett. Das ist eine Comedy.
Ist eine Comedy, oder? Ja, unterm Strich.
Logisch.
Da war ich dann schon ein bisschen überrascht.
Ich auch.
Ja.
Hat auf jeden Fall auch eine Weile gedauert, bis ich mich...
Nein, nicht zu viel, weil wir müssen noch Punkte. Ach nee, haben wir ja.
Du hast...
Ach ja, wir haben Punkte geraten. Ja, stimmt.
Punkte geraten, ja. Hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich mich damit richtig anfreunden konnte.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es mir komplett gelungen ist, aber es war auf jeden Fall was die ganze Zeit so ein bisschen...
Du hättest das lieber bierernst gesehen, ja, als Drama.
Nee, also das war auch noch nicht mal so sehr jetzt irgendwie, dass ich da so voreingenommen war oder es lieber anders gehabt hätte. Aber ich stelle immer wieder fest, also wir hatten das glaube ich zuletzt bei MASH in einem kleineren Eklat, dass das für mich irgendwie so gar nicht funktioniert hat, was sie da versucht haben.
Krieg und Comedy meinst du jetzt?
Ja. Und das geht ja hier in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Also das kann trotzdem funktionieren, ne? Weil für mich hatte der schon auch einiges von, nicht nur wegen dem Setting, von The Great Escape.
Mhm. Der Bier noch fehlt.
Ja, aber das ist ja ein ähnliches Szenario, mhm. Ne? Wo du so einen alliierten Gefangenenlager hast.
Ja, ja, klar.
Wo es natürlich ein bisschen lockerer zuging als jetzt in den KZs. Das mhm. ist halt natürlich die Grundvoraussetzung hier.
Zwangsläufig denkt man auch an Gefängnis- und Knastfilme oder an der unbeugsame Paul Newman, weißt du?
Ja. Aber eben, wenn man das halt mit richtig diesem harten Stoff vergleicht, dann kommt das natürlich schon alles sehr harmlos daher oder dann könnte halt der Eindruck entstehen, als wäre das eben in so einem Gefangenenlager halt wie ein extrem lames Feriencamp.
Ja, so ein bisschen, also ja, man könnte natürlich die Kritik anwenden, dass es hier weichgespült ist oder dass es geschönt ist, weißt du, was damals passiert ist im Gefangenenlager oder das wird ja hier teilweise auch gezeigt, dass es... dass es auch mal hart zur Sache geht, aber es wird halt in einen komödiantischen Rahmen gepackt und das gefällt wahrscheinlich nicht jedem.
Ja, vor allem, das ist eben, das war für mich was, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Tonalität, weil eben, es gibt diese Momente, wo wir darauf hingewiesen werden, ist nicht alles lustig und mhm. da werden auch Leute umgebracht oder erschossen. Also beides in dem Fall. Aber irgendwie hat das für mich mit der Tonalität was gemacht, was bei mir nicht so richtig geklickt hat.
Aber hat das nicht schon der von dir mit 10 Punkten geadelte, der große Diktator gemacht, dass er sich lustig gemacht hat über den Zweiten Weltkrieg, über Faschismus, über Nazis?
Ja.
Und
in deswegen ich sage ja nicht, dass das generell nicht funktionieren kann. Ich hatte nur hier mit der Tonalität echt meine Schwierigkeiten.
Okay. Weil sonst würde ich sagen, weißt du, generell hast du vielleicht das Problem, dass ein ernstes Thema wie Krieg in den Comedy-Rahmen gepackt wird, ach, weißt du, aber ja, es gibt klar. ja Beispiele, wo es da nicht so war.
Nee, also ich habe auch generell, sehe ich das mit Comedy schon so, dass du wahrscheinlich erstmal über alles Witze machen darfst.
Hm.
Es ist nicht so, als würde ich das so kategorisch ausschließen, weil ich sage, das ist jetzt irgendwie mit der Prämisse, kann das für mich nicht funktionieren.
Ja, sein oder nicht sein ist ja auch so ein gutes Beispiel. Aber wenn man die Carry-On-Filme zum Beispiel kennt von damals, oder wie die in Deutschland heißen, ist ja irre,
ja.
Diese verrückten Polizisten oder so. Ich meine, ja, ich hatte so ein bisschen Vibes an die, weil, weißt du, ist ja irre, diese verrückten Nazis oder so, ist ja verrückt, diese irren Soldaten, hätte man hier auch, oder Strafgefangenen. Und da hat man ja auch immer ständig irgendwie einfach nur die Location oder die Berufe gewechselt oder so, oder die Orte oder den Wilden Westen gepackt oder weiß ich was so. Und dann hat man da so ein paar hemdsärmelige Typen gehabt, die halt über diese Comedy, die dich durch diese Comedy geführt haben.
Ja.
Das hatte so ein bisschen was davon. Und da ich die mag und da ich mit denen aufgewachsen bin, hatte ich hier wahrscheinlich nicht so ein Thema mit da reinzukommen. Aber ich war auch erstmal überrascht und dachte so, okay, das wirkt erstmal locker flockig. Ich habe dann gesagt, okay, ich warte mal ab, vielleicht schlägt das ja oben in Drama. Aber es zieht sich ja schon durch.
Ich hätte auch gedacht, dass das dann irgendwann so ein bisschen switcht in der Tonalität. Aber nee, ziehen die durch.
Ja.
Ja, Billy Wilder, ey, 26 Credits. Und ich war ein bisschen irritiert, weil ich dann in seiner Vita gesehen habe, dass einer davon upcoming ist.
Was? Okay.
Ja, dachte ich auch so, hä? Aber klar, halt wieder Adaption von einem alten Stoff von ihm.
Ah, woher der Credit kriegt, ja.
Und dann habe ich mal geguckt, was das ist, Alter. Und das ist eigentlich eine spannende Kiste, weil die sind schon seit einigen Jahren an einem Remake von Sunset Boulevard. Das ist aktuell in Produktion.
Mhm.
Das lief ja sehr erfolgreich am Broadway. Jahrelang. Und Glenn Close hat sogar irgendwann, die hatte das irgendwie vor 20 Jahren mal gespielt und dann hat sie es 20 Jahre später wieder aufgenommen, die Rolle, und da wurde da wieder übelst für gefeiert und Leute haben gesagt, das ist das Beste, was du jemals irgendwie auf der Bühne gesehen haben kannst. Dass die Adaption hat 7 Tonys gewonnen, Glenn Close einen davon, ne, für beste Hauptrolle, weil sie halt Norma Desmond gespielt hat da auf der Bühne. Und soll das jetzt eben auch in dieser Adaption spielen, beziehungsweise ist halt besetzt als Norma Desmond.
Mhm.
Und dann kam Corona dazwischen, weil die irgendwie 2019 wollten die anfangen, dann kam Corona dazwischen, wurde das verschoben und das ist also jetzt seit 21 hat es bei IMDb Pro den Status in Produktion und es scheint sich zu ziehen, aber theoretisch kommt ein Remake von Sunset Boulevard.
Okay.
Und das finde ich schon krass. Also ich meine, wir haben es immer wieder davon, dass denen irgendwie nichts Neues einfällt, aber dann solche Dinge.
So ein Brett, ja.
Also das da ein Remake von zu machen, finde ich mutig, ey. Aber ja.
Ja gut, aber man hat sich ja oft mal die großen Filme ausgesucht. Siehe die 12 Geschworenen und so, weißt du, hat man ja dann auch geremaked irgendwann so. Also da gab es ja schon wirklich von den großen Filmen, hat man dann irgendwie, haben wir ja neulich auch festgestellt, dass es eine neue Version von Fahrstuhl zum Schafott gab, weißt du, mit Delon und so. Und ja, ich bin gespannt.
Ja.
Mal gucken. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen zusammengezuckt, weil ich finde, dass 26 Regie-Credits von Billy Wilder, habe ich noch gar nicht gecheckt, dass der gar nicht so viel gemacht hat.
Nee, also, eben, es ist krass. Vor allem, ich glaube, der hat 6 Oscars oder so. Ne?
Also ja.
Aber weil er halt auch irgendwie alles geschrieben hat, was er inszeniert hat. Und hier haben wir jetzt was auf einem Bühnenstück basiert. Von Donald Bevan und Edmund Trinsky. Die haben 51 dieses Stück auf die Bühne gebracht, dann gab es 472 Vorstellungen und eben 53 die Filmadaption von Billy Wilder. Spannend finde ich auch, DOP war hier Ernest Laszlo, der auch wirklich große Filme gemacht hat, unter anderem halt das Urteil von Nürnberg. Und ich finde, das kommt hier schon durch. Also ich finde, es gibt schon visuell so ein paar Momente, wo man merkt, dass das halt auch ein guter Regisseur und ein guter DOP und so weiter ist.
Ja.
Zum Teil schon ganz cool inszeniert.
Ja, ich finde auch, dass die Zusammenarbeit zwischen einem DOP und einem Regisseur immer auch, dass das immer ein gutes Zeichen ist, wenn du dich so gut orientieren kannst in einem Film. Wenn du irgendwie, wenn du im Laufe des Films sofort weißt, okay, wenn du rauskommst aus der Hütte, ist links das und rechts das und so, weißt du, und du kennst dich so ein bisschen in der Location aus. Und wenn das zum Beispiel der Film schafft durch die Inszenierung oder durch das Setting oder durch das Art-Design oder was auch immer, in Kombination mit Regie und Kamera ist das auf jeden Fall auch immer cool.
Das stimmt, ja, es funktioniert hier gut.
Du bist da irgendwie drin in der Location.
Mhm.
Dieses Camps, ja.
Ja, soll ich mal erzählen, was hier geht?
Ja, gerne.
Also wir sind 1944, kurz vor Weihnachten und eben in Stalag 17. Das heißt...
Das ist ein Weihnachtsfilm, ja, stimmt.
Ja.
Was soll das?
Stalag steht für Stammlager und es ist eben ein Kriegsgefangenenlager, wo jetzt ausschließlich Amerikaner, oder? Doch, ja.
Ja, ja.
Gab es dann primär Amerikaner, mhm, die da gefangen sind, also halt Alliierte. Und es geht vor allem um Barrack Nummer 4, weil da sind jetzt die Typen, die wir primär verfolgen und erfahren, dass die da gefangen sind und natürlich immer wieder versuchen, irgendwie da rauszukommen. Und es scheint da aber irgendwo jemand zu geben, der Informationen an die Deutschen weitergibt. Weil sämtliche Fluchtversuche, die die bisher unternommen haben, die sind halt gescheitert, weil die Deutschen anscheinend immer wieder informiert sind. Und jetzt steigt der Film auch damit ein, dass halt der aktuelle Fluchtversuch, wo zwei Männer versuchen, aus dem Camp rauszukommen, völlig in die Hose geht, weil die halt direkt den Deutschen mit ihren Maschinengewehren in die Arme laufen und dementsprechend erschossen werden. Das sind Manfredi und Johnson. Und jetzt ist für die Truppe in dieser Baracke klar, einer von uns ist ein Verräter. Einer aus diesem, aus dieser Behausung verrät permanent den Amis, den Deutschen, was wir hier vorhaben.
Mhm.
Und da verdichtet sich nach und nach halt der Gedanke, dass das J.J. Sefton ist. Sergeant J.J. Sefton, das ist unsere Hauptfigur, gespielt von William Holden. Das hat vor allem damit zu tun, dass die anderen da ihn verdächtigen, dass er, na, aus der Situation, die eh schon beschissen ist, irgendwie das Beste macht, indem er sich mit den Deutschen halt sehr gut arrangiert hat und mit denen halt krasse Deals macht und dadurch eigentlich für diese Gefangenensituation recht gut aufgestellt ist. So, dem geht's halt verhältnismäßig gut, weil der dauernd mit Zigaretten handelt, der hat halt alles, womit man da irgendwie handeln oder Geld machen kann, ist so in seiner Hand, mhm, in dem Camp, und deswegen ist er halt mit den Deutschen da recht gut verbandelt. Und so gehen logischerweise die anderen Gefangenen davon aus, dass er derjenige ist, der den Deutschen auch die ganzen Informationen gibt.
Ja.
Jetzt geht's im Film drum, rauszufinden, ob er der Verräter ist, wenn nein, wer es wirklich ist und so weiter.
Ja, unter anderem dreht sich darum. Das ist so ein bisschen der rote Faden, aber es geht natürlich um das Leben in diesem Camp und man lernt natürlich die einzelnen Charaktere kennen, die alle so ihre Eigenheiten und haben, und das sorgt natürlich für den einen oder anderen komödiantischen Element. Mhm. Die tauschen auch mit anderen Baracken da oder mit anderen Gruppen, da tauschen die dann irgendwelche Sachen und holen sich dann zum Beispiel ein Grammophon ran und switchen das dann irgendwie mit Sachen, die die anderen brauchen und so, und das ist schon auch immer ganz, ganz interessant und lustig.
Ja, und recht zu Beginn wird dann auch ein neuer Typ eingeliefert, der Lieutenant ist und da eigentlich nur zwischengeparkt werden soll, weil halt für die höheren Ränge war dann immer nochmal eine separate Unterbringung vorgesehen. Und das bringt dann da auch nochmal ein bisschen Bewegung rein.
Ja, ja, das stimmt.
William Holden ist hier halt zentrale Rolle, wobei ich das schon lustig finde, ne? Das, eigentlich ist das ja auch ein Ensemblefilm.
Voll.
Trotzdem ist er hier halt als Hauptrolle nicht nur nominiert gewesen für einen Oscar, sondern hat die halt auch gewonnen.
Mhm.
Das ist sein einziger Oscar gewesen. Dann gab es noch zwei weitere Nominierungen für beste Nebenrolle und Regie. Die Nominierung ging an Robert Strauss, der hier Animal spielt. Und da habe ich mir auch gedacht, Alter, wie krass, ne? Also aus heutiger Sicht, jetzt stehen ja auch die Oscars wieder an. Ich bemängel das öfter mal, dass halt Comedies einfach viel zu kurz kommen bei den Oscars.
Mhm.
Zu Zeiten von Billy Wilder war das noch ein bisschen anders. Aber selbst im Rahmen dessen finde ich es abgefahren, dass halt so eine Performance wie die von Robert Strauss hier als Animal, dass das Oscar nominiert wurde. Ey, das hättest du halt, das könntest du heute sowas von vergessen.
Aus politischen, korrekten Gründen, ja.
Naja gut, dass das heute auch nicht mehr so inszeniert würde, es steht immer auf dem anderen Blatt, aber auch, dass halt eine Rolle, die so angelegt ist, für einen Oscar in Frage kommt, das ist schon krass.
Ja.
Also, weil ich finde zum Beispiel gerade das, was er da macht, also klar ist das drüber, weil eben ist Comedy und so, aber das ist schon drüber auf einem Level, wo ich halt raus bin.
Okay.
Also, weil viele Figuren sind hier halt schon irgendwo fast schon Karikaturen.
Ja, ist alles ein bisschen überzogen.
Und er ist schon ein Modell, so, wo ich mir denke, ja, das ist halt, das, in so, wenn du so eine Figur in so einem Jerry Lewis-Film antriffst, dann wundert es dich nicht groß.
Hm.
Aber hier in Kombination damit, dass ich mich eh schon ein bisschen schwer getan habe mit der Tonalität, ich fand das halt auch nicht lustig. Ne? Also quasi nichts von dem, was hier passiert, war für mich in irgendeiner Form lustig.
Okay. Habe ich mir schon ein bisschen gedacht, aber irgendwie konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass du den komplett abwatscht.
Also ich mochte, was Otto Preminger da gemacht hat, weil er, seine Figur ist halt auch maßlos drüber.
Klar.
Aber der hat für mich irgendwie ganz gut funktioniert. Also Otto Preminger spielt hier den Oberst von Scherbach, der sich eigentlich ganz gut mit unseren Gefangenen versteht und das auch alles so immer wieder irgendwelche Witzchen von denen auch so hinnimmt und eigentlich scheint er einen recht fairen Eindruck zu machen. Mhm. Und das ist schon lustig, ne? Weil der ist ja eigentlich eher für Regie bekannt. Er hat große Filme inszeniert. Anatomie eines Mordes war auch von ihm, ne?
Mhm.
Ja. Also weil er hat wirklich geile Filme gemacht und mit seinen 14 Schauspielcredits überschaubar, aber das ist hier schon eine prägnante Rolle. Also die steht wahrscheinlich recht weit oben in seiner Vita. Und ansonsten, wen müssen wir noch erwähnen? Don Taylor, witzig, auch eher Regisseur als Schauspieler, ne? Der ist aber hier unser Lieutenant James Dunbar, der dann eben neu eingeliefert wird. Ja, und William Holden hat den Oscar dafür bekommen und war aber irgendwie, hat das auch recht öffentlich gemacht, dass er nicht happy war, dass er dafür den Oscar bekommen hat und halt nicht für andere Rollen. Mhm. Weil das ist auch, also wenn du mich fragst, Alter, Sunset Boulevard, so dafür kriegt er nicht den Oscar, aber dann hierfür? Dann Network, Alter? Also wieso kriegt er dafür nicht den Oscar? Das ist halt alles so absurd, ne? Und ich meine, ich habe mir jetzt mal angeguckt, da waren schon auch, also war einfach Brando war für Julius Caesar nominiert, ne? Da hat ja Marc Anton gespielt in Marcus Antonius in Julius Caesar. So eine krasse Performance, Alter. Und dann kriegt William Holden für diese Figur hier den Oscar. Also, ich muss schon sagen, er macht den Film für mich auf jeden Fall interessanter. Mhm. Also, er ist schon eine Bereicherung. Seine Figur ist irgendwie schon auch mit die coolste, so, weil du halt irgendwie, so wie er das macht, ne, dass er das ja eigentlich recht stoisch hinnimmt, so diese ganzen Verdächtigungen und so weiter. Und wie er das dann so aufzieht, um halt da irgendwie rauszukommen, ist schon die interessanteste Figur in dem Ding. Aber eine Oscar-Rolle, also.
Ja, aber wenn es jetzt danach geht, runterzubrechen und so weiter, was jetzt eher eine Oscar-Rolle wäre für prämierte SchauspielerInnen, für die sie ihn hätten eher bekommen sollen, weißt du, und dann haben sie ihn für einen Film gekriegt, wo man hätte sagen können, ja gut, warum hat ihn dafür und dafür nicht bekommen, das klar, haben wir ja jedes Jahr.
Ja, hast du immer wieder, logisch, aber ich finde es hier schon auffällig, Alter.
Okay.
Also dem hier für den Oscar zu geben und dann eben für Filme wie Sunset Boulevard und Network den nicht zu bekommen, ist bitter.
Ja gut, aber du bist ja damit eingestiegen, dass du letztendlich findest, dass die dass Comedies unterrepräsentiert sind bei den Darstellernominierungen. Jetzt hast du ja eine, die prämiert worden ist und nennst aber Dramen von ihm, wo er sagt, so, warum ist er dafür nicht ausgezeichnet worden?
Ja, finde ich halt im direkten, nein, einfach weil, was so den Anspruch der Rolle angeht, ne? Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, dass er hier für eine Comedy nominiert wurde. Ich sag nur, wenn du halt siehst, wer da so die Konkurrenz war, ist das hart, ey.
Ja, aber du hast, also die Konkurrenz sind ja dann ernsthafte Rollen, die dann
ja,
anders
jetzt
angelegt
in dem
worden
Fall,
sind.
Ja.
In dem Fall, so die Beispiele, die
primär,
du
genannt hast. Ja. Naja, ist ja auch egal. Aber witzig finde ich auch den Umstand, dass die, so hart, Alter, dass Paramount sich überlegt hat, wie kriegen wir das Ding denn in Deutschland möglichst erfolgreich vermarktet? Mhm. Also die Deutschen werden das ja wahrscheinlich blöd finden, dass die Nazis hier so ein bisschen die Lappen sind. Wie wäre es denn, wenn wir einfach statt den Deutschen dann Polen erzählen? Mhm. Naja, und Billy Wilder, der natürlich jüdische Wurzeln hat und dessen Mutter und Stiefvater halt im KZ umgekommen sind, so, der hat das natürlich einigermaßen wütend abgelehnt und das war dann auch der Moment, wo er seinen Vertrag mit Paramount nicht verlängert hat.
Ja.
Ja, und witzigerweise war William Holden ja gar nicht hier die erste Wahl und er wollte das selber ja auch nicht machen. Der musste das quasi machen, weil er halt noch den Deal mit dem Studio hatte. Der wollte die Rolle gar nicht spielen. Ursprünglich war Charlton Heston angedacht. Der ist dann irgendwann ausgestiegen, als das Skript eben eher so eine Comedy-Tonalität bekommen hat. Und dann war Kirk Douglas auf dem Plan. Der wollte das nicht machen und so kam William Holden erst zum Zug als dritte Wahl halt.
Ja, mit Kirk Douglas, weil wenn man jetzt, ich habe mir angeguckt, wie die Chronologie jetzt seiner Filme war. Also Reporter des Satans alias Ace in the Hole, den ich hier schon rezensiert habe, den ich super fand. Da war ja Kirk Douglas die Hauptrolle. Insofern hätte er im darauffolgenden Film dann auch mitgespielt bei Billy Wilder. Und direkt davor war wiederum Sunset Boulevard. 1950. Das heißt, Das ist so die Chronologie. Und die beiden Filme, die er vorgeredet hat, also vor Sunset Boulevard hatten wir Foreign Affair, den habe ich noch nicht gesehen, aber ist natürlich auch ein großer Klassiker, von dem man schon mal gehört hat. Also insofern verstehe ich schon, dass Stalag 17 da so ein bisschen in den Hintergrund gerät, auch wenn er im Oscar-Rennen war und auch wenn er ein großer Regisseur war. Aber die Filme, die er vorgemacht hat, fand ich schon auch besser. Aber trotzdem ist das für mich ein guter Film. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen schlechten Film von ihm gesehen. Also überall alles, was er bisher inszeniert hat, von den Sachen, die ich gesehen habe, da war nichts Schlechtes dabei. Also echt ein guter Typ.
Naja, der wusste schon, was er macht. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt mutig für die damalige Zeit, weißt du, dass er dieses Thema nimmt und das so ein komödiantisches Ding packt, weißt du, gerade mal irgendwie klar. 8 Jahre nach Kriegsende und das ist schon auch ballsy und das muss man ihm auch lassen und das finde ich schon cool. Hm. Und wenn man so wie ich halt mit so ein Käfig voller Helden groß geworden ist, weißt du, mit der Fernsehserie hier Hogan's Heroes und so,
ja,
dann ist man sehr vertraut mit diesem Gefangenenlager und dieser Comedy, die sich da rumdreht. Und,
ja, aber es ist witzig, aussehen, ne, weil Paramount ja versucht hat, die zu verklagen für Logan's Heroes.
Stimmt, ja.
Weil die,
ja,
halt,
weil die Rechte
gesagt haben, das ist zu nah an der Handlung von Stalag 17. Ja, hat nicht funktioniert.
Ja gut, gibt halt keine Rechte an Gefangenenlagern. Also die soll es überall mal gegeben haben.
Ja, aber es ist eigentlich rückblickend schon dreist, ne?
Ja, es erinnert schon stark daran. Ja, ja, klar, ja, ist das die Serienform davon, aber
ja,
auch sehr erfolgreich gelaufen.
Mhm.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem. Ich bin da schon auch ganz gut durchgekommen. Ich meine, der ist ja jetzt auch nicht kurz mit seinen 2 Stunden, aber das so von Pacing und allem, das geht, finde ich, weil das ist ja dann doch, passiert die ganze Zeit was und das ist schon ein bisschen abwechslungsreich und so.
Ja.
Das ging voll klar, aber ich fand es halt zu keinem Zeitpunkt wirklich groß lustig oder
okay,
so. Manche Figuren fand ich auch eher schwierig. Und klar, man, das von 43, natürlich würdest du ja heute das meiste so nicht mehr erzählen, aber es sind halt schon auch ein paar Sachen. Aber ich denke so, komm schon, das war schon damals nicht lustig, ey.
Ja, ich hatte da Spaß.
Ja?
Ja.
Wie Animal da total verträumt von seiner Betty träumt und
ja. Ist halt ein bisschen, klar, ist halt ein bisschen Zeichen seiner Zeit, aber Betty Grable und Co. und dieses Verliebtsein, ja, fand ich sympathisch alles. Und irgendwie schließt du die Truppe dann ins Herz, also mit allen ihren Eigenheiten und jeder Einzelne mit seinen Macken und so. Und
weißt du, was ich am nervigsten fand?
Der Song.
Ja gut, der war jetzt auch nicht so groß, aber nee.
Immer wenn der Song
am nervigsten
stimmt,
war der Typ
mit der Flöte.
Nee, der so hatte auch Potenzial ist, auf jeden Fall, ja, vor allem, weil das so scheiße war, dieses Geflöte, Alter, wo ich dachte so, ja, Leute, ey.
Alter, wenn du im Gefangenlager wärst, würdest du dich freuen über ein bisschen Entertainment.
Über so eine krumme Flöte.
Da musst du nehmen, was kommt, Junge.
Keinen anständigen Ton rausbringen, ja gut. Nee, was ich am nervigsten fand, war der Typ, der immer wieder reingekommen ist und quasi die Nachrichten verlesen hat.
Ach so, mit der Stimme.
Hey, Eddies, Eddies. Alter, ich hätte so reinschlagen können. Ey, was, oh, ist der nervig, Alter. Eddies. Super nervig, der Typ, ey.
Ist doch auch eine gute Referenz hier für so eine Dolby Surround-Anlage, um die zu testen. Mhm. Ey.
Diese Stimme und dann immer das Gleiche, ey.
Eddies.
Ja.
Die hat einfach ein Problem mit stimmlichen Schauspiel.
Oh, nee, generell nicht. Es ist ja super schön, wenn das alles funktioniert, aber der war anstrengend.
Ja gut, der war, glaube ich, auch nervig angelegt. Also.
Sollte so sein, ne?
Naja, selbst die Gefangenen und so weiter meinten ja so, Alter, jetzt.
Ja, Animal hat ja dann immer.
Hat ihm einen Ansatz gemacht, ja. Hat ihn ja immer verarscht und so. Ja. Ja, jetzt halt mal der Maul und sag mal, worum es hier geht.
Ja, weiß ich nicht. Also, ist nicht mein liebster Billy Wilder-Film, das steht fest.
Ja, mein liebster ist es auch nicht, aber er ist trotzdem, ich bin ja, finde ihn sehr sympathisch und hatte hier Spaß und bin da gut durchgekommen durch die 2 Stunden. Also, gut. Ich konnte damit gut leben.
Ja, für mich dann doch mehr Salat 17.
Lieber Salat 17 bestellen bei dir. Ja, schade.
Ja, ein bisschen. Aber war erfolgreich, hat über 10 Millionen eingespielt aus diesen 1,6, die er gekostet hat. Das war, wie so oft, ein finanzieller Erfolg für Billy Wilder.
Mhm.
Und jetzt können wir Punkte vorlesen, oder hast du noch was?
Nee, können wir machen.
Okay. 7,9 auf IMDb. Das ist schon ordentlich. Metascore ist bei 84. Digga, Letterboxd 4,0.
Ordentlich.
Ja.
Ich gebe ihm eine 8.
Ah, witzig, habe ich noch mit geliebäugelt, dass du da bei 8 bist. Krass, Alter, das ist schon echt gut. Ich bin mal 6.
6 von dir?
Ja.
Okay. Ja, nach den
Statements. Da halte ich mich schon für sehr gnädig mit der 6.
Nach den Statements hätte ich dich auch eine 6 eingeschätzt, so wenn es jetzt wieder so ein nach der Rezension raten wäre, aber davor dachte ich schon, dass da so ein bisschen Billy Wilder Bonus gibt und so, auch wenn ich wusste, dass so einiges.
Ey, ich bilde mir ein, das ist schon eine Menge Billy Wilder Bonus mit den 6 Punkten.
Ja, mag sein, aber du siehst ja, es ist ein renommierter Film, der hoch bewertet ist. Also du bist ja schon da, ist ja schon.
Ich weiß, ich bin da.
Ist ja schon in der Minderheit.
Ja, auf jeden Fall, aber ich. Da hätte man fast noch weiter runtergehen können.
So gleich, okay. Gib doch Sunset Boulevard einfach 3 Punkte.
Ja, genau. Ja. Nee, eben, also es ist gerade so in der Relation, ne? Wenn du siehst, was der sonst für Filme gemacht hat.
Was ist denn Ariane Liebe am Nachmittag?
Was?
Love in the Afternoon heißt der im Original. Nie gehört.
Jetzt von ein Film von Billy Wilder?
Gary Cooper und Audrey Hepburn in der Hauptrolle, okay. Okay.
Ja, deswegen, also ich glaube, das sagen wir jedes Mal, wenn wir einen Billy Wilder Film haben, so früher oder später hätte ich von ihm schon gerne alles gesehen, ey, weil der macht schon.
Ja, wir sind doch gut aufgestellt.
Zumindest auf jeden interessante
Fall.
Sachen.
Das finde ich auch immer interessant. Sabrina habe ich immer so bei Hitchcock reingepackt. Mein Leben lang, denke ich, ist ein Hitchcock-Film, aber ist ja von Billy Wilder.
Was?
Ja.
Nein.
Doch.
Hä?
Verwechsel ihn nicht mit Rebecca.
Nee, aber Sabrina ich auch zu 100% Hitchcock zugeordnet.
Ich auch immer. Wurde ja mal ein Remake gemacht mit Harrison Ford oder das Ding, ja genau. Ich dachte mal, das Original ist von Hitchcock.
Nee, das Remake war doch mit Armie Hammer und oder nicht?
Siehst du? Jetzt bist du nämlich beim falschen Film, jetzt bist du bei Rebecca.
Ah, das ist der Hitchcock-Film.
Das ist der Hitchcock-Film.
Ah, Leute, ey.
Und Sabrina wiederum, vielleicht wegen Rebecca, denkt man dann automatisch an Hitchcock, aber Sabrina ist ja ein Billy Wilder-Film. Das mache ich immer falsch. Also wenn du mich Becker, so einen Quiz fragst, denkst du, Sabrina ist Hitchcock.
Alter. Tatjana, das ist der reinste Two-Short-Song.
Ja, ja, was zur Hölle. Two-Short. Schon wieder eine Hip-Hop-Referenz, die keiner blickt.
Ja, stimmt. Okay, fuck it.
Wer zur Hölle ist Two-Short, Alter? Die kennt Vanilla Eis, ey.
Genau. Oh boy. Ach, echt? Okay, der Sabrina ist von Billy Wilder. Ja, siehst du, ja, dann ein Grund mehr, den zu gucken.
Ja,
also stimmt. Nicht, dass Hitchcock kein Grund wäre, einen Film zu gucken, aber krass, ne, hätte ich... Definitiv Hitchcock.
Ich glaube, das Remake habe ich schon mal gesehen.
Von Rebecca?
Nee, von Sabrina. Mit Harrison Ford irgendwann in den 90ern oder so gab es mal ein Remake. Harrison Ford in der Hauptrolle.
Ach, okay.
Das habe ich, glaube ich, gesehen.
Wow. Naja. So, was machen wir jetzt?
Ja, wenn wir jetzt chronologisch weitermachen, müssen wir jetzt den Film nehmen, zu denen die Alphas auf jeden Fall als zweites ablehnen würden, den die Alphas als zweites ablehnen würden.
Ach so, verstehst du? Also 1960, ja?
Ach so, du meinst, das ist jetzt wirklich chronologisch vom Jahrgang, ja?
Ey, so habe ich das gerade verstanden.
Nee, einfach nur so Interesse halber so. Das gibt ja auch so, wir haben ja auch 16-jährige Cineasten, die Letterbox feiern und so. Ja. Das ist ja nicht her. Vielleicht würden die ja eher zu so einem Klassiker greifen, als jetzt zu City of Amber als Beispiel.
Ach okay, also weißt machen du? Wir City of Amber.
Nein, das war jetzt nur...
Ich versuche gerade zu verstehen, was du meinst. Es gelingt mir nicht.
Naja, weil du nicht empathisch bist, weil du nicht in den Körper eines 15-Jährigen versetzen kannst.
Ja, genau.
Der sagt so, ich habe hier 4 Filme zur Auswahl, wie ist meine Chronologie?
Du steckst also regelmäßig im Körper einer 15-Jährigen.
Guess. Hast du jetzt wieder einen pädophilen Witz gemacht, nachdem du neulich einen Gay-Joke gemacht hast? Lee, was zur Hölle?
Dunkle Zeiten.
Dunkle Zeiten, ja. Schaffst du es endlich nach 600 Folgen, dass ich mich für dich schäme und nicht umgekehrt?
I really thought we had made more progress than this.
Ja. Vergiss es.
No progress here.
Eddies.
Ja, oh, da haben wir sie doch. Selena Gomez.
Eddies. Genau, Selena Gomez.
Das ist die Stimme, Alter.
Billy Wilder inspiriert mit ihrer Stimme, ey.
Voll, ja.
Oh, fuck.
Das ist zwar nicht meine richtige Stimme, aber Billy Wilder hat es vorgemacht. Damit mache ich Karriere.
Ja, das wird's. Oh, Mann. Ja, nee, über welchen sprechen wir denn jetzt?
Was ist denn der?
Also chronologisch wäre Peeping Tom jetzt der nächste, wenn du von der Zeit ausgehst.
Nee, ich gehe nicht von der Zeit aus. Ich gehe davon aus, wo jetzt so ein 50er nicht zugreifen würde. Und ich glaube tatsächlich,
und das ist City of Amber.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass Doppelpack der nächste wäre. Weil.
Ach echt, meinst du?
So ein komischer deutscher Film, der irgendwie 20 Jahre alt ist und der irgendwie so low budget und so hin und her. Da würde doch in einer virtuellen Videothek würde doch kein 13-Jähriger sich diesen Film angucken. Würde ich sagen. Ich würde tatsächlich, City of Amber ist für mich so an erster Stelle tatsächlich, weil ich würde sagen, der sieht ja noch ein bisschen fantasievoll aus und Saoirse Ronan ist ja durchaus relatable, auch mit der neuen Generation.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, weil Peeping Tom ist da eher weiter oben, weil das so ein bisschen...
Aber es ist doch ein alter Film.
Ja, wenn man aber so das gibt ja schon auch gerade bei den der jüngsten Generation gibt es ja schon auch immer wieder so eine Retro-Faszination und ich kann mir vorstellen, dass der Film einiges macht, was heutige 15-Jährige gut finden. Aber
ist das noch so ein Ding, dass wir so, wo wir so auf coolen Partys rumhingen oder in coolen Clubs, wo dann so abgefahrene Filme liefen oder so Klassiker oder so, weißt du, so auf dem Fernseher? Macht man das immer noch?
Keine Ahnung.
Also, dass man irgendwie in so eine WG reingeht und da läuft irgendwie Peeping Tom und so, weil man irgendwie cool sein will? Weiß nicht.
Ich glaube, du bist auf mehr Partys als ich.
Ja, ich hatte schon so eine Wohnungspartys, wo du halt irgendwie, wo halt so ohne Ton einfach irgendwie so ein Classic lief.
Ja. Ja, ja, eben. Weil früher
das, oder Pornos hat man ja auch so, irgendwelche Retro-Pornos dann irgendwie in irgendwelchen Clubs. Das war ja auch mal so ein Ding.
Mhm.
Naja.
Okay. Ja, gut, machen wir Doppelpack.
Da machen wir Doppelpack.
Ist auch okay. Fein für mich, ja klar.
Ist ja schließlich der erste Auftragsfilm von Hoffmeister Hoffi.
Oh ja.
Und was für ein Zufall, weil es gibt in Stalag 17 auch einen Hoffi.
Stimmt.
Und ich habe an einem Tag zwei Filme gesehen, wo ein Hoffi mitspielt.
Ja.
Und ich kann mich an einen kompletten Podcast nicht erinnern, dass wir diesen Charakter oder Figurennamen irgendwie in einem Film hatten und jetzt gleich zwei hintereinander.
Gleich zweimal, ja.
Das ist schon lustig. Und ich weiß nicht, ob das die Motivation war, warum er wissen wollte, wie wir darüber denken. Ich weiß, dass er gesagt hat, er wollte schon immer mal hören, wie wir über diesen Film denken und hat ihn deswegen als Auftragsfilm aufgegeben. Also Grüße an Hoffmeister von Ja, hier Filme.
Und ob Hoffi wegen diesem Film eventuell Hoffi heißt?
Könnte natürlich auch sein. Ja, er wird ja sogar an einer Stelle wird er sogar Hoffmeister genannt.
Na, der heißt ja Ralf Hoffmeister.
Ach, der heißt auch noch Ralf Hoffmeister in der Rolle, okay. Das sind ja sehr viele Parallelen.
Ah ja, deswegen, wer weiß.
Und wahrscheinlich auch der Lifestyle ist vergleichbar.
Na gut, ja, dann hau mal einen Tipp raus.
Mit unserem Ja-Hier-Boy. Oh yeah. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung im Punkteraten. Ich sag 4. Ich glaube, dass Hoffi hier nicht einen Punkterekord brechen wird.
Ich habe dich mit 5 notiert.
5, okay.
Und bereue das jetzt schon wieder natürlich, nachdem du mich hier bei 4 siehst. Ja, ich glaube, das ist einer dieser Filme, wenn du mit dem aufwächst oder wenn du den halt recht früh erwischst, dann kann das sein, dass der halt so einen Stellenwert bekommt, der weit über dem ist, den er eigentlich haben dürfte. Was ich meine?
Das gab in Deutschland so einen Trend, so dieses Leckerfilme.
Genau.
Absolute Gigant kannst du drunter packen. Lamborg sowieso,
klar.
Ja, ja. Weißt du, so, wo es darum ging, einfach nur so, einfach abhängen, so, weißt du, einfach machen, worauf man Bock hat.
Mhm.
Und in das Fahrwasser fällt er definitiv rein.
Ja, eben. Und ich glaube, dass du halt, ne, wenn du den früh zu sehen bekommst, dass das schon prägend sein kann. Kann ich mir halt echt gut vorstellen, weil unter Umständen trifft er dann halt genauso deinen Kern und das, was du in dem Moment auch durchlebst und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich da viele halt irgendwie gesehen fühlen in ihrem Lifestyle oder den sie anstreben oder das halt einfach das, was hier so, wer im Grunde eine Freundschaft erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Das, unterm Strich ist ein Film über Freundschaft.
Ja. Und halt um zwei Typen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, auch wenn sie viele Dinge haben, die sie verbindet. Ja, und wir sind in Dortmund. Das ist mal wieder so ein Ruhrpott-Film.
Ja, nicht nur das. Wir sehen tatsächlich ein paar, oder zumindest zwei Gesichter aus Bang Boom Bang, den wir neulich hatten. Und
zwei gleich?
Ja. Zwei.
Jochen Nickel und wen noch?
Na hallo? Derjenige, der das bekannteste Zitat aus Bang Boom Bang zu verantworten hat. Markus Knüpfgen. Achso, nee, Jochen Nickel hast du ja genannt. Markus Knüpfgen ist doch der Zweite.
Okay, was ist da das bekannteste Zitat aus Bang Boom Bang?
Na, das bekannteste Zitat ist von wegen so hier, 2 Stunden Leidenschaft. Ach nee, der war ja gar nicht in, doch, der war in Bang Boom Bang, der hat doch den Andi gespielt. Markus Knüpfgen, der war doch die Hauptrolle, Alter.
Die Hauptrolle in Bang Boom Bang?
Die Hauptrolle in Doppelpack, Mann.
Ach so, ja. Ja, er war der Fußballer bei Bang Boom Bang.
Spielt Jochen Nickel nicht diesen Videotheker? Oder habe ich den jetzt verwechselt?
Nee, Jochen Nickel ist der Typ auf dem hier in der Snatch-Szene.
Ach ja, stimmt, ja, ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Der war bei diesem Autokauffahrer dabei.
Genau.
Ja, ja, richtig, richtig, richtig.
Ja.
Ja, die beiden halt.
Mhm.
Hoffi himself.
Ja, ja. Der Ralf Hoffmeister.
Ist Andi. Ja. Bang, boom, bang.
Mhm. Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Ja, kann ich gerne machen. Also, Matthias Lehmann. Bürgerlich, genannt Lemi, Spitzname, und Ralf Hoffmeister, genannt Hoffi, sind einfach die dicksten Freunde, die es gibt. Und die sind in Dortmund unterwegs und wir merken schon, die lassen nichts anbrennen und saufen auch gerne. Und der Film steigt eigentlich damit ein, dass sie etabliert werden, dass sie irgendwo besoffen durch den Wald stolpern nachts und dann irgendwie über der eine klettert über den Zaun, der andere will auch über den Zaun klettern, aber Lemmy ist halt so ein bisschen stämmiger und ein bisschen größer, der reißt den Zaun dann einfach um und läuft dann einfach drüber. Pennen dann irgendwie auf einer Wiese ein nebeneinander und wachen dann morgens auf und sehen, die befinden sich irgendwie im Zebra-Antilopengehege vom Zoologischen Garten und sind da aufgewacht und machen dann schnell, dass sie wegkommen. Und das sind schon so ein bisschen so Slacker. Also die hängen dann irgendwie bei der Mutter rum vom Hofmeister und lassen sich da irgendwie belegte Brötchen schmieren zum Frühstück, ziehen dann wieder los und eiern so ein bisschen durch die Straßen und kommen dann an so einen Fotoautomaten ran, wo halt Hofmeister irgendwie Fotos schießen muss für so einen Job, den halt irgendwie...
Was? Nein.
Nee, was war das? Wie war das mit diesem Fotoautomaten?
Er will seiner Schwester zum Geburtstag ein Passfoto von sich eingerahmt.
Ach ja, genau. Schicken. Genau, eingerahmtes Passfoto will er ihr schicken. Ja, genau, so war das. Und deswegen sind die an diesem Fotoautomaten. Und dann wartet er, dass dieses Foto rauskommt und herauskommt aber nicht das Foto von ihm, sondern herauskommt ein Viererfoto von einem wunderschönen Mädchen. Und er ist anhand dieses Fotos sofort schockverliebt.
Natürlich, Traumfrau.
Traumfrau. Und dann ist das große Ziel von Lemmy und Hoffi, diese Traumfrau zu finden. Und auf diesem Weg folgen wir den beiden auch so, indem die einem Konzert entgegenfiebern, was demnächst in der Stadt ist.
Ja, das ist ja das eigentliche Ziel des Abends, ne? Dass sie so genau. Ein Punk-Konzert wollen.
Ja, ja, dieses Punk-Konzert von diesem, wie heißt er?
Attila the Stockbroker.
Attila the Stockbroker, genau. Ja. Irgendwie so eine leicht ska angehauchte Band. Und da wollen die
mit mittelalterlichen Elementen.
Mit mittelalterlichen Elementen, ja, schon.
Dass immer wieder Bischof dargestellt wird. Scheint wichtig zu sein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, das ist die Langfilmversion eines Kurzfilms, der 98 kam und dann im 2015 der Langfilm dazu, Doppelpack.
Ja, ich würde nicht sagen, dass man nicht merkt, dass der ein bisschen so, dass es vielleicht ein Kurzfilm sein könnte, der ein bisschen aufgeblasen
ja,
ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das spürt man schon.
Mhm.
Aber wie ging's dir damit?
Ganz okay. Also eben, ich bin nicht drum rumgekommen, währenddessen immer wieder zu denken, hätte ich den mal damals gesehen, wäre ich da wahrscheinlich mehr am Start gewesen.
Mhm.
Die wirklich ätzende Optik hat nicht unbedingt geholfen. Ich finde, das ist jetzt leider nicht so, weil absolute Giganten sieht auch scheiße aus, ne? Ist aber irgendwie, hat das mehr Charme, finde ich. Also, oder da geht mir das mit der Optik irgendwie ein bisschen besser. Hier hat das schon. Ja, ist nicht geil. Also wäre nicht verkehrt gewesen, wird er ein bisschen besser aussehen.
Mhm.
Inhaltlich tut das jetzt der Sache natürlich keinen großen Abbruch, aber es ist, wie du schon gesagt hast, halt so ein Durchlaufen von mal mehr, mal weniger unterhaltsamen Momenten.
Ja, ist schon so ein bisschen so eine Nummernrevue.
Ja.
Dieser rote Faden, das ist ja eigentlich schon ein krasser Witz.
Eben. So, und wir folgen den beiden halt, wie sie in verschiedene Situationen stolpern.
Ja, genau.
Und es lebt halt davon, dass Hoffi halt ein bisschen naiv unterwegs ist und Lemmy halt eher so ein bisschen vermeintlich der nachdenklichere Typ oder das Brain und im Zuge dessen auch so ein bisschen vorlaut, ne, aber
ich finde ja, dass Lemmy eher, also Lemmy wirkt genauso teilweise sehr einfach. Er wirkt halt wie so ein ruppiger, stämmiger, recht simpler Typ, so weißt du, der nicht
oft. Nee, nur weil der ruhig ist, ist er nicht gleich simpel. Der ist schon ein bisschen so der grübelnde Typ.
Ja,
also witzigerweise, hast du dir die Interviews angeguckt auf der DVD?
Nee, habe ich nicht mehr geschafft.
Okay, weil die habe ich mir noch angeguckt, die sind super kurz, aber da sagen halt zumindest auch die beiden Hauptrollen und der Regisseur so ein bisschen was zum Film und zu den Figuren.
Mhm.
Und Eckhard Preuß, der den Lemmy spielt, der sieht den als Mörder-Dieb und nachdenklich und so. Also er glaubt, dass das so ein bisschen, dass der eine sehr philosophische Komponente hat. Und Hoffi angeblich auf seine Art auch, aber der ist dann halt, glaube ich, schon nach außen hin ein bisschen einfacher gestrickt. Ja, aber sei es drum. Also eben, die durchlaufen ja, hier halt verschiedene halt Situationen. Ich finde, das ist schon so, die Szene, in der die etabliert werden, da sitzen ja beide an der Bar. Mit einem Bier vor sich und dann haben sie noch einen Shot Jägermeister. Und Hoffi versenkt halt den Jägermeister-Shot direkt im Bierglas und Lemmy kippt den Jägermeister-Shot ins Bierglas und stellt das Glas wieder daneben und dann entdeckt Hoffi, dass das unter Umständen geiler war und versucht dann sein das Shotglas wieder ziemlich erbärmlich aus diesem Bierglas zu fischen und das ist eine ziemlich lange Aktion so, aber ich finde darüber wird schon ganz gut etabliert, wie die halt ticken.
Ja, stimmt schon.
Ja, aber dann ist es eben so ein bisschen so ein Abhandeln von unterschiedlichen Situationen, die halt mal mehr, mal weniger unterhaltsam sind. Dann treten noch recht, naja, es gibt schon den ein oder anderen auch prominenten Schauspieler, der hier auftaucht. Wirklich primär Männer tatsächlich. Also eben Jochen Nickel ist, glaube ich, als Horst, wobei der ist ja schon auch eine Nebenfigur, aber es gibt dann so einzelne Szenen, wo wir halt Edgar Selge sehen, ne, als dieser Schriftsteller bei dieser Lesung. Oder Manfred Zapatka, der dann diesen Kunden spielt in diesem Laden, wo er
schon die auch sehr Lady Klischee, ja.
Total. Ja, eben. Irgendwie also schon auch sehr ein Produkt seiner Zeit.
Ja.
Die Tagline, wir haben keine Termine und wir brauchen auch keine, finde ich auch ausbaufähig, aber ja.
Ja, passt zum Film. Leicht ein Sitzen und keine Termine.
Ja, das wäre eben, den hätte ich schöner gefunden, hier einfach unser Harald Junke zitiert hätten, aber ja, das schon, ist ja wahrscheinlich eine Anlehnung daran, ja.
Soll wahrscheinlich in die Richtung gehen, ja.
Wir brauchen auch keine. Ey, klar, ey, wer braucht schon Termine? Ja, also für mich ist das bei dem Film lange nicht so wichtig, dass der im Ruhrpott angesiedelt ist, wie jetzt bei Bang Boom Bang.
Nee, aber kann schon sein, dass man so ein bisschen da noch einen anderen Bezug hat, weißt du, so wie als Hamburger man absolute Giganten ja eigentlich nicht hassen kann oder nicht scheiße finden kann, sondern, weißt du.
Ja, aber hat der für dich hier so ein Lokalkolorit, also
na, so das Schnoddrige, so leicht in der Sprache,
ja,
finde ich schon, dass man da den Ruhrpott durchblitzen sieht.
Also weil für Matthias Lehmann, den Regisseur und Autor des Ganzen, war das wohl auch einigermaßen wichtig. Für ihn ist das auch so eine Ruhrpott-Geschichte und ich finde jetzt eben, nachdem wir Bang Boom Bang neulich hatten,
das ist schon, ja, das ist schon eine andere
ist
Nummer.
Ist das wichtiger, dass der im Ruhrpott ist, als jetzt hier bei Doppelpack, finde ich.
Ja, das ist eine andere Nummer. Aber es hat ja schon so ein bisschen so dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass Dortmund dörflich ist, aber Dorfmund. Aber
wow.
Ich hätte es lustig gefunden, wenn du den gemacht hast. Es hat ja schon so ein bisschen was Ländliches. Im Gegensatz zu so einer Metropole wie jetzt, weiß ich nicht, München oder Hamburg oder Berlin oder so, weißt du? Und insofern, das zieht sich schon so ein bisschen durch. Also klar, hätte der Film auch hier in Reinickendorf spielen können oder in irgendwelchen Bezirken, wo du sagst, ja, so, ja gut, da kann man ihn wahrscheinlich auch einsiedeln. Aber so ein bisschen passt er schon in den Ruhrpott, wie ich finde. Aber jetzt natürlich nicht so atypisch wie Bang Boom Bang und andere Filme. Oder überhaupt die Ona-Trilogie von Kollege, wie heißt er denn? Na, wie hast du
das?
Ja, von Peter Torwart, genau.
Ja. War für mich auch so ein bisschen befremdlich, weil hier halt noch mit D-Mark hantiert wird, ne? Und das ist irgendwie, fühlt sich das dann automatisch so viel weiter weg an.
Ja, ja, voll.
Obwohl wir hier halt wirklich genau an der Grenze sind. Der Film ist von 2000 und ich meine, 2001 hatten wir einen Euro.
Ja, voll.
Und jetzt wird hier halt noch mit D-Mark hantiert. Das ist schon irgendwie witzig.
Ja, ich hatte gestern wieder meine Pokerrunde bei mir und hab mir dann natürlich. Weil ich kaufe ja mal ein, ja, ich spiele natürlich nicht um Geld, das ist verboten, aber ich kaufe ja mal ein für die Truppe, so, weißt du, Getränke und Snacks und so und dann geben die mir halt mal Kohle dafür. Und weil ich das selten rausgeben kann, lasse ich mir dann immer kleine Scheine und Münzen geben irgendwie in der Auszahlung den Tag davor. Und da habe ich mir so für 200 so einen Haufen Zehner geben lassen, weißt du, so 10-Euro-Scheine. Und da war halt ein 10-Euro-Schein von den ganz alten dabei, der komplett anders aussieht, weißt du, mit so einem weißen Rand und so. Und ich dachte so, Alter, das ist Falschgeld? Das war so mein erster Gedanke, so, weil ich habe komplett verplant, dass sie irgendwann mal das Design komplett geändert haben und dass der 10-Euro-Schein selbst komplett anders aussah früher.
Ja.
Und da war ich ja schon aus allen Wolken gefallen. Und wenn ich, also D-Mark ist ja noch weiter weg.
Ja, eben, wenn man jetzt so einen D-Mark-Schein in der Hand hätte, ne, das wirkt halt wirklich wie komplett aus der Zeit gefallen.
Total, ja.
Ja, deswegen fühlte sich das dann noch eine Ecke älter an, aber eben der Look halt hat auch nicht wirklich dabei geholfen.
Ja, ja.
Trotzdem, irgendwie habe ich Bock, den Kurzfilm noch zu sehen, weil ich mir vorstellen kann, dass das halt in dieser komprimierten Form deutlich besser funktioniert. Weil hier dann halt schon immer wieder auch Sachen dabei sind, die es in der Ausführlichkeit nicht gebraucht hätte. Also war voll oft eine Situation, wo ich dann so in den ersten 10 Sekunden verstanden habe, was der Witz sein soll. Und dann geht das aber noch 5 Minuten.
Ja, ja, klar.
Ne, zum Beispiel, wie sie dann, also die sowieso zu zweit dieses Bierkastending tragen. Hat natürlich in sich schon eine Comedy, aber als sie dann aus dem Park mit dem Bierkasten laufen und dann versucht jeder auf seiner Seite mit der Hand, die er noch frei hat, was zu machen, was halt mit einer Hand nicht klappt, das hat schon was Witziges, aber das geht dann halt auch wieder einen Ticken länger, als es sein müsste, damit es lustig ist. Versucht, sich mit einer Hand eine Kippe zu drehen und das halt gnadenlos scheitert, und der andere versucht, sich die Bierflasche aufzumachen mit der einen Hand. Das ist schon witzig, aber halt nicht in der Ausführlichkeit.
Das, was ich in dieser Sequenz aber am witzigsten fand, ist tatsächlich die Stelle, wo die dann kurz abhauen wollen, den Bierkasten abstellen und ja. dieser Jogger da vorbeikommt,
ja, ja,
dieser
genau.
Typ da.
Und kurz davor steht so.
Und die denken so, okay, dem trauen wir nicht so hin und her. Lass mal hingehen und den scheiß Kasten holen, weißt du. Und dann völlig Schiss kriegen so über ihren Bierkasten.
Ja, ja, aber ist auch geil, wie er den Kasten anguckt und so überlegt.
Ja, so, ja, hier steht so ein herrenloser, hatte ich auch mal, Alter. Ich habe zwei Getränkekisten irgendwie aus dem Supermarkt geholt, hab die in einem Hausflur hingestellt, komm so rund, um die zweite Kiste zu holen, fehlen so zwei Colaflaschen aus der Kiste. So, ich, Alter, was für ein Wichser, ey, das ist doch keine Selbstbedienung hier. Einfach nur mal kurz oben gewesen und die zweite Kiste geholt, schon weg. Zwei Flaschen weg.
Ja, siehst du, musst du aufpassen.
Ja, ich war leider nicht zu zweit. Ja, aber der hat das Herz am rechten Fleck, also der ist grundsätzlich sehr sympathisch und ich glaube, mit ein paar Kumpels und ein bisschen Bier ist auch ein Film, wo man sich nebenbei unterhalten kann, ja. weißt du, den man so nebenbei laufen lassen kann. Da ist der schon okay, da kann man den machen. Also ist jetzt auf jeden Fall kein Meisterwerk. Hat auch wie wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet. Aber ist ein Film, den nicht viele auf dem Schirm haben. Und wenn man Bang Boom Bang mag und auch mal irgendwie nicht so viel erwartet, dann kann man hier mal reingucken.
Mhm. Weißt du? Ja, aber als mehr, finde ich, darf man den auch nicht anpreisen.
Nee, viel mehr darf es nicht sein. Aber ist nett, ist okay. Bin hier einigermaßen gut durchgekommen, geht ja auch nicht lange. Geht ja nicht mal anderthalb Stunden.
Ja.
Also kommt man schon gut durch.
Stunde 28.
Ja, danke an
Doppelpack.
Dave. Den gibt es nirgends zu streamen. Dave hat sich, weil Hoffi hat ihn schon mal erwähnt bei den Bastarden. Und daraufhin hat Dave sich die DVD bestellt und sich den auch angeguckt und hat sich erstmal nichts anmerken lassen. Meinte so, ja, guck den mal erstmal, ihr habt den ja als Auftragsfilm und dann reden wir danach drüber. Insofern habe ich auch nicht gesehen, wie er den bewertet hat. Aber
ich habe gesehen, wie der den bewertet hat.
Ach so.
Bei
hat
Dave.
Hat er da schon Sterne gegeben?
Ja, ja.
Und?
Alter. Dave ist euphorisch.
Euphorie, Dave.
Aber hallo.
Vier,
jetzt
oder?
Muss ich nochmal genau nachgucken. Ich glaube, es waren mindestens vier.
Das ist doch ein Anbietern an den Hoffmeister einfach nur.
Ach so, meinst du, das hat damit zu tun, ja? So, warte, dann, bevor ich hier irgendwelche Fake News raushau. Ja, vier Sterne. Oh fuck. Vier Sterne von Dave, viereinhalb von Hoffi.
Viereinhalb für Hoffi, Alter. Okay, das ist ja wohl biased hier mit dem Namen vom Feinsten, Alter.
Okay, viereinhalb ist auf jeden Fall eine Ansage für den Film.
Schreck, Alter, auch vier Sterne. Das sind die drei Bewertungen, die ich hier drin habe.
The fuck? Okay.
Vier Sterne Dave, vier Sterne Schreck, viereinhalb Sterne Hoffi, Alter. Okay, das klingt schon etwas besser als letztendlich der Film.
Ziehen wir das jetzt ein bisschen runter hier?
Wir ziehen es ein bisschen runter, ja.
Ja, weil es sind ja wirklich, der hat keine Durchschnittswertung auf Letterboxd, weil es sind gerade mal 86 Logs und so wie es aussieht, kennen wir die bald alle persönlich, die den geloggt haben.
Ich glaube auch, ja. Dennis hat ihn auf der Watchlist, da bin ich auch mal gespannt, da kannst du ja mal deine Punkte nachreichen, ob wir hier ein bisschen zu verhalten unterwegs sind, aber viereinhalb, Hoffi, Alter. Der Typ, der die Hand da irgendwie einen halben Stern gibt, was zur Hölle.
Mhm.
Naja.
Ja, aber da vielleicht ist das genau so, ne? Vielleicht hat er den halt damals mitbekommen und in der WG wurde das Ding hoch und runter geguckt
ist
und
schon
so.
Vibe.
Und dann
ja,
hast du halt
vorstellen.
Einen anderen Bezug zu dem Ding.
Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Definitiv.
Wer weiß. Ja.
Würde ich nicht verurteilen.
Okay, aber dann sehen wir das ja scheinbar recht ähnlich.
Ja.
Sollen wir da mal die restlichen Punkte vorlesen?
Ja, lass mal vorlesen, was es da gibt.
6,2 gibt es auf IMDb und es gibt halt keinen Metascore und eben mit den 86 Logs auch keine Durchschnittswertung auf Letterboxd.
Dann müsst ihr mit dieser 6,2 leben.
Ja.
Und
ich vergebe noch gnädige 6.
Ja, dann.
Ach.
Dann gibt es ein Klingeln hier zwischen uns, weil
nice.
Von mir auch eine 6.
Mhm.
Cool.
Also wenn das so weitergeht, wird das nichts, Guess. Du hast jetzt bei zwei Filmen immer die doppelte Punktzahl an Miesen fabriziert.
Doppelpack sozusagen, ja.
Genau. Du bist das Doppel im Doppelpack.
Ich bin das Doppel im Doppelpack, okay.
So, jetzt bei deiner wilden Chronologie, wie geht's weiter?
Naja, jetzt würden wir praktisch...
It's Peeping Tom.
Jetzt stell dir vor, du wärst ein 15er, genau, und würdest jetzt zwischen diesen beiden Filmen wählen. Welcher wäre dann deine Prio?
Ja. Dann Peeping Tom natürlich.
Peeping Tom.
Augen der Angst, wie er auf Deutsch heißt.
Ja, stimmt, Augen der Angst, ja.
War das eine Erstsichtung für dich?
Nee, das war keine Erstsichtung.
Ach nee, stimmt, da meintest du ja neulich, warst du noch erstaunt, dass ich den nicht kenne, ne? Weil
ja.
Der Film hat ja Fans. Das war keine Erstsichtung für dich. Okay, the fuck, das macht's nicht einfacher. Ich bleib mal trotzdem bei dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe für dich und sag 8,5.
Mhm. Ich sag 7,5. Nee, ich sag 8. Mhm. Ich sag 8.
Dabei bleibt's?
Ja, bleib bei der 8.
Okay.
Ja, dann doch eine. Plötzlich hatte ich irgendwelche Szenen von dem Film vor Augen und dachte so, Alter, nee, Mann. Muss ein bisschen höher sein.
Beautiful Mind, guess. Okay.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Also da bin ich jetzt wieder mal so ein Film, der ist ja auch auf sämtlichen Listen, ne? Irgendwie ja. Schneider-Liste, Criterion Collection, Roger Ebert's Liste und. Und kann ich schon mal vorwegschicken, ich bin froh, dass wir den aufgetragen bekommen haben, weil da wäre ich wahrscheinlich auch so jetzt von mir aus nie gelandet. Also hätte ich irgendwann mal mitbekommen, dass der sich so großer Beliebtheit erfreut, wahrscheinlich doch.
Ach ehrlich, ich dachte so, das wäre einer von denen, wo du wahrscheinlich weißt, dass es eine krasse Lücke ist und wo du denkst,
null.
Den muss ich irgendwann
ich hatte den mal so gar nicht auf dem Schirm, Alter.
Krass.
Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass der existiert.
Was?
Ja, ja.
Also du hast nicht mitbekommen, dass Karl-Heinz Böhm damit sein Sissy-Image komplett eingerissen hat und dass er mit dem Film eigentlich seine Karriere begraben hat, größtenteils.
Ja, krass, ne? Mhm. Also es wurden hier einige Karrieren begraben durch den Film.
Ja, ja.
Was ich retrospektiv nochmal krasser finde. Aber nee, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es den gibt.
Das ist abgefahren.
Ich glaube, ich habe Peeping Tom als Film schon mal gehört, aber nicht halt, also ich habe keine Ahnung, was da inhaltlich los ist oder dass hier eben Karl-Heinz Böhm die Hauptrolle spielt. Ja, der Franz. Das ist schon lustig, ne? Also in den 50ern noch irgendwie Kaiser Franz. Kaiser Franz
so,
Josef und jetzt Peeping Tom hier.
Ja, das ist auch so ein Ding, so also, das hat man in der jüngeren Filmgeschichte, gerade so in den 2000er Jahren, weißt du, wo Robin Williams plötzlich in One Hour Photo oder in Insomnia plötzlich den Antagonisten spielt, weißt du?
Ja.
Wo man dann so eine liebenswerten Figuren oder Schauspieler nimmt und packt die dann plötzlich in so eine Antagonistenrolle. Mhm. Das ist ein extrem frühes Beispiel davon. Und das ist nicht nur ein extrem frühes Beispiel davon, sondern die Hauptfigur, Alter, als Killer darzustellen, der ja so in vielen Detektivfilmen und Edgar Wallace-Filmen, da geht es um die Polizisten und der Mörder ist ja die Nebenfigur.
Genau, oder halt der Antagonist.
Oder der Antagonist.
Den man schnappen muss, ja.
Richtig, aber dass wir durch seine Augen praktisch so durch den Film führen, das ist schon auch ein Move.
Ja, eben. Super interessant, also vor allem eben für einen Film von 1960 eben, haben die sich hier Sachen getraut, die finde ich schon krass. Und eben allein dafür hat es sich gelohnt, den zu gucken, ob der jetzt gut ist oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt oder wie man den halt findet.
Ja, das da kommen wir sicher noch zu.
Aber so als Produkt seiner Zeit ist das super interessant.
Mhm.
Total abgefahren, weil wir eben, wie du schon sagst, wir haben einen Film von 1960, der voraussetzt, dass wir uns hier empathisch auf die Seite eines Mörders stellen. Und zwar nicht einer, der schon mehrere Leute umgebracht hat. Und das ist schon krass. Also Mark Lewis heißt die Hauptfigur. Der ist ein ziemlicher Einzelgänger. Und das finde ich auch spannend, weil der arbeitet ja als Focus-Puller in so einem Filmstudio, bei so einem britischen Filmstudio. Und auch in seiner Freizeit will er irgendwie alles durch eine Kamera sehen. Er macht dann als so ein Side-Hustle, hat er dann noch einen Job, wo er nachts Ladies mit recht wenig Klamotten anfotografiert. Und die halt an so einen lokalen Pornoladen verkauft.
Hm.
Und außerdem versucht er sich auch als Filmemacher, weil er nämlich an so einer Dokumentation arbeitet, wo er Menschen filmt, die eine sehr große Angst durchleben. Jetzt weiß ich nicht, wir können schon erzählen, was er da genau macht. Ne?
Ja,
also ist Teil der Prämisse, ja. Weil er ist sowieso so ein Loner-Typ, macht auch irgendwie einen Eindruck, als wäre er sexuell ziemlich unterdrückt unterwegs und er ist halt fasziniert oder eigentlich schon fast besessen von den Auswirkungen von Angst und vor allem was Angst für Auswirkungen auf dein Gesicht und Verhalten hat, ne? Also was es mit deinem Körper macht, wenn du Angst durchlebst. Und diese Besessenheit, die stammt halt auch aus der Kindheit, weil wir erfahren über Videos, die er anderen Leuten zeigt, dass er selber mal Gegenstand ziemlich ätzender Terrorexperimente von seinem Vater war, der nämlich Wissenschaftler war und sich eben auch schon mit dem Thema Angst befasst hat. Und dabei seinen sehr jungen Sohn halt Situationen ausgesetzt hat, die echt uncool sind und da aber immer wieder die Kamera drauf gehalten hat, weil er halt wissen wollte, er hat einfach mit seinem Sohn geforscht an Angst. Und das hat natürlich Kreise gezogen und mit Mark Lewis ordentlich was gemacht. Und als erwachsener Mann ist Mark jetzt halt ein zwanghafter Mörder geworden, der Frauen tötet, also wirklich ausschließlich Frauen. Und da geht es eben dann um die verzerrten Gesichtszüge und die letzten Atemzüge, die er eben dann auf Film festhält.
Ja, ich glaube, er wird auch aufgegeilt, sagt er an einer Stelle, dadurch, dass die Opfer sich selber in der Linse praktisch beim Sterben sehen,
ja,
oder in dem Moment, wo die halt kurz vor dem Tod stehen. Und das ist für ihn noch so der Kick, dass die sich praktisch selber in der Linse beim Sterben zusehen, was
halt
ja normalerweise
so ein
Mörder nicht sieht.
Das ist ja so ein Strange Days-Szenario, ne? So hieß der, oder?
Mit den Erinnerungen, die Leute dann eben
und wo Leute dann sich selber dabei sehen, wie sie gerade umgebracht werden. Das ist ja genau das Ding. Also ich musste sofort dran denken, okay, krass, Alter, es ist halt einfach Peeping Tom zu hart, weil ich das damals schon so genial fand und jetzt erkenne ich irgendwie nicht auf deren Mist gewachsen, aber egal. So, und jetzt ist er halt mit so einer 16mm Kamera in der Hand und begleitet dann erstmal so eine Prostituierte. Und da erleben wir dann eben, wie er jetzt vorgeht. Er hat dann an dieser Kamera ein Stativ, so einen klassischen Tripod, und das eine Bein davon, da ist vorne eine Spitze dran, mit der er dann die Leute ersticht. Und unter der Kamera ist so ein Spiegel, wo die Leute sich dann eben auch sehen können. Und so filmt er dann eben die schmerzverzerrten Gesichter seiner Opfer. Und das ist erstmal an sich ziemlich abgefahren. Und dann ist er da alleine zu Hause in seinem Zimmer und zieht sich dann auch die ganze Zeit diese Bilder rein oder auch die Tonaufnahmen, ne? Also diese aufgezeichneten Schreie, die er da hat, und seine Videos, die er aufgenommen hat von diesen Gesichtern, wie sie halt Schmerzen durchleben. Das ist alles ziemlich krass, finde ich. Naja, und jetzt lebt er da recht alleine in diesem Haus. Also das ist natürlich ein Mehrfamilienhaus, oder da sind halt viele Wohnungen drin, und wir erfahren dann, dass das Haus seinem Vater gehört hat.
Das ist natürlich auch interessant, dass er so, da hatte ich so Kinski-Vibes neulich, weißt du, wo er auch
der Hausbesitzer war. Weil er der Vermieter ist.
Genau, er ist der Vermieter. Ja. Also er ist ja eigentlich der Ansprechpartner für die Mieter.
Ja, ja, und jetzt lebt in ein paar Wohnungen unter ihm, im Erdgeschoss lebt eine junge Frau mit ihrer blinden Mutter, und diese junge Frau, Helen, mit der freundet er sich jetzt an, und sie interessiert sich dann total für das, was er da macht, und dann verrät er auch ein bisschen was darüber. Bis hierhin würde ich mal erzählen. Ja. Abgefahrener Film.
Ja. Dazu muss man sagen, ich habe den, glaube ich, jetzt das dritte Mal gesehen. Und das erste Mal, was ich ihn gesehen habe, war irgendwann im Fernsehen als...
Im Fernsehen?
Ja, ja, als ich noch extrem jung war. Also es ist einer von denen, wo ich dann hängen geblieben bin, wo ich beim Fernsehen, wo der dann anfing.
Ja.
Da gab es auch dieses von wegen... Mumien, Monstern und Mutationen, hieß so eine Reihe, glaube ich, im dritten Fernsehen, wo die dann immer so einen Horrorstreifen gebracht haben.
Ja, okay.
Da lief auch die Mumie und so. Mhm. Und da wusstest du, glaube ich, nicht, welcher Film kommt, oder? Bin mir nicht sicher, oder es wurde nur so angekündigt als Serie oder so. Ich glaube, es war so ein Überraschungsfilm, glaube ich, so hatte ich es zumindest in Erinnerung.
Mhm.
Und da lief der mal. Und ich war da voll fasziniert so von dieser Perspektive und von diesem kranken Typen so, und habe selten eigentlich so einen Film gesehen, weißt du. Und der hat mich mit in den Bann gezogen. Und jetzt so bei der Wiedersichtung muss ich sagen, fasziniert mich die Mischung, weil der ist eigentlich nicht so Hochglanz, sondern der hat schon ein bisschen sowas Sleazyes, was Trashiges. Ja,
voll, natürlich.
Total.
Ja.
Und hier wird ja auch Slasher-Horror angegeben bei IMDb, weißt du. Und ich kann mich nicht an einen Film von 1960, wo ich jemals dieses Subgenre aufgezählt gekriegt habe. Und gleichzeitig kommt der aber doch irgendwie ein bisschen hochkarätig daher. Durch das Schauspiel und durch die Besetzung und so. Und finde, es ist ein interessanter Film. Und Alter.
Ja, auch die Bildsprache suggeriert halt irgendwie, dass es mehr ist als jetzt so ein B-Movie.
Ja. Naja, auch, dass die Mutter von ihr blind ist, weißt du, und dass die halt geschärfte Sinne hat und dass sie halt mitbekommt, dass da oben die ganze Zeit sich jemand diese komischen Sachen anguckt, so, weißt du.
Naja, vor allem ist das so super geil, aber auch eigentlich voll creepy der Moment, aber es ist total geil, wie sie sagt, ich traue niemandem, der so läuft.
Stimmt, ja.
Ne? Also, weil sie sagt, der macht keine Geräusche beim Laufen und das ist ein bewusstes Ding so, und das sagt halt was über ihn aus.
Ja, ja, er will unauffällig agieren, ja. Zu unauffällig, so unauffällig, dass es auffällt, ja.
Ja, und so jemandem traue ich nicht so. Das ist halt, ich finde, der Film ist voll mit Symbolik. Da ist halt eh ganz viel drin, wo man Mörder was reininterpretieren kann. Es sind aber schon auch ohne große Interpretation halt recht offensichtliche Themen wie dieses Wahrnehmungsding, ne? Also, Da sind ja schon verschiedene Ebenen drin, und ich finde es ausgesprochen clever, was der macht, weil das schon so ein bisschen auch so ein Reflektieren ist von, wie du eben Dinge wahrnimmst. Also ne, so Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung und solche Geschichten. Und das hat halt irgendwo auch Meta-Ebenen, finde ich, die hier drin stecken, weil es ja eben um diesen Mörder geht, der das aber auch gleichzeitig halt noch auf Film festhält und sowieso seine komplette Welt durch eine Kamera wahrnimmt. Und diese Distanzierung, die das zur Folge hat, da ist voll die Metaebene drin, finde ich, was diesen Film angeht, weil wir ja quasi die Peeping Toms sind in dem Moment, wo wir uns diesen Film angucken. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Und das ist super clever, Alter. Es ist, also manches schon auch wahnsinnig offensichtlich und so, aber trotzdem ist das für einen Film von 1960, Alter, deeper Shit,
ey. Das ist sehr progressiv, ja, definitiv.
Also es ist geil, Alter. Richtig clever irgendwie, das so aufzuziehen und dann eben auch die Hauptfigur, die hier Leute umbringt, nicht einfach als lauten Psychopathen darzustellen, weil eben es hätte halt auch so ein Kinski sein können oder so ein Jack Nicholson oder so, der völlig durchdreht. Aber er ist ja wirklich ein recht ruhiger, zurückgehaltener.
Aber höflich auch.
Ja, wobei in seiner abweisenden Art dann schon auch manchmal halt eher unhöflich oder unfreundlich, aber halt jetzt erstmal in seinem Auftreten halt sehr defensiv und vermeintlich anständig, ne?
Wird er deswegen auch gerne mal rumgeschubst von den, gerade von den Damen, die er so ablichten soll, weißt du, die behandeln ihn ja auch so von oben herab, so, weißt du, kommen die in die rum und sagen so, ach, guck mal hier, der mag so. Hast du eigentlich eine Freundin, bla, so, weißt du, so ein bisschen so scherzhaft und so. Ja. Und, weißt du, weil keiner halt irgendwie für voll nimmt. Und was ich auch einen interessanten Kniff finde, weil wir haben tausende Serienkiller und Mörderfilme gesehen, aber Helen, das Mädchen, was sich irgendwie, was dann Geburtstag feiert und wo ich dann näher komme, die sich so ein bisschen ineinander vergucken, die ist ja nicht in Gefahr, weil sie mir viel bedeutet, aber in dem Moment, wenn sie halt aus irgendeinem Grund Angst verspüren würde, weißt du, okay, hier bricht seine wahre Seite wieder durch, weißt du, und dann ist sie in Gefahr. Insofern muss er eigentlich dafür sorgen, dass sie keine Angst hat vor ihm oder bei ihm und so, und das wird ja später dann auch schwierig.
Ja,
das
weil ist schon ein krasser Angst Move. In ihm halt ganz viel auslöst und er das auf dem Schirm hat.
Das ist halt sein Kink, ja, genau.
Ja.
Übrigens auch eine interessante Besetzung, weil Anna Massey auch super besetzt, weil die so ein bisschen unscheinbar ist und so, weißt du, weil wenn du da irgendwie so ein Model hinstellst und so weiter, das wäre auch komisch. Und die haben wir in späteren Jahren noch gesehen, die hatte ich neulich auf dem Sampleboard bei diesem Reese Witherspoon Sample aus The Idol of Being Earnest hier, Ernst sein ist alles.
The Importance of Being Earnest.
The Importance of Being Earnest, genau, mit diesem von wegen Deutsch, wo es heißt so German,
naja,
ist such a common language, genau. Ja. Anna Massey ist praktisch so das der Gegenpol zu Reese Witherspoon aus diesem Sample.
Ach, okay.
Im hohen Alter ist schon ganz lustig, dass wir die hier praktisch neulich auf dem Board hatten.
Ja, ja, die hat viel gemacht, ey. 130 Credits, ist einiges.
Ja.
Aber stimmt schon, das ist gut, dass das hier eine ist, wo man eben auch glaubt, dass sie ihn interessant findet, genau. Und andersrum, dass er sich überhaupt freut, dass er jetzt mal Aufmerksamkeit von der Person bekommt, weil er halt sonst eben durch seine Distanz, die er zu jedem Menschen irgendwie aufrechterhält, kommt er halt nicht in solche Situationen. Und das ist schon.
Ja, sie behandelt ihn auch nicht von oben herab wie diese anderen Mädels, weißt du, so die Pin-Up-Girls, so, weißt du, von wegen, die sich für was Besseres halten und die nur so verarschen, sondern sie ist halt so, sie kommt halt mit einer natürlichen Neugier daher, so, weißt du, auf ihren Nachbarn, die sie noch nicht kennengelernt hat. Und es
ist schon auch witzig, ne, wie er sie so an seiner Faszination teilhaben lassen will und sie natürlich erstmal abgeschreckt ist, weil sie dann, als sie diese Videos von ihm als Kind sieht, sofort natürlich denkt, so, Alter,
ja.
Was zur Hölle wurde mit dir gemacht?
Die will erstmal weg, ja. Weil die wird auch mit Sachen konfrontiert, klar, mit diesen Experimenten und so von dem Vater, wo sie auch denkt, so, Alter, was zur Hölle?
Ja.
Wo bin ich hier reingeraten? Aber irgendwie denkt sie dann so, ja, kann er nichts für. Dass der Vater so agiert.
Und auch wenn das aus heutiger Sicht super faszinierend ist, was die sich 1960 hier getraut haben mit dem Film, haben wir das vorhin schon angeteased, das hat halt echt hier ein paar Karrieren gekostet. Allen voran Michael Powell, der Regisseur des Films.
Ja.
Der hat damit leider, oder der Shitstorm, den es dann gab, der hat halt seine Karriere beendet. Der hat danach noch so ein paar Fernsehfilme und Serien gemacht, aber mit größeren Filmen war es das. Und das ist schon krass, weil 59 Credits ist auch nicht wenig. Aber wer weiß, was da noch gekommen wäre, weil das ja schon echt innovativ ist für die Zeit. Und geschrieben hat das Leo Marx, auch nur 10 Credits. Aber der Film war halt, also in England haben die den nach 5 Tagen wieder aus dem Kino genommen. In Neuseeland war der bis 92 verboten, Alter. Also ich denke, Digga, was denn
übertreibt los, übertreibt doch, ja. Aber es galt halt damals als krasser Schmutz, so von wegen hin und her. Und also alles andere als Kunst, sondern einfach nur als von wegen so, Alter, warum, das ist so wie wenn Karl-Heinz Böhm jetzt ein Porno gedreht hätte. Das hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt
gehabt. Ja, glaube ich auch, ja.
Und das ist schon hart.
Und man kann es aber so verstehen, dass er das gemacht hat, ne?
Ja, genau.
Drehst die ganzen 50er über, drehst das Sissy. Natürlich willst du da mal was anderes machen.
Ja, und der Regisseur ja auch, weißt du, er sagt so, Alter, was soll ich hier dieses piefige Musical-Hollywood so, weißt du, nachstellen? So, ich will da einen Serienkiller-Film machen aus seiner POV, weißt du? Das ist einfach zu progressiv für die damalige Zeit.
Ja, die waren...
Das ist Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft.
Ja, Mann, die waren
so,
ihrer Zeit
voraus. Eure Eltern werden es lieben, aber es ist noch nicht so weit.
Ja, eure Kinder werden es lieben vor allem.
Eure Kinder werden es lieben,
ja,
genau.
So rum, klar.
Weil der kam ja zu späteren Ruhm durch, gerade so durch Filmkonnoisseure wie Scorsese und so. Das ist einer seiner Lieblingsfilme.
Ja.
Weißt du, den dann,
und das finde ich ja spannend, ne? Weil ausgerechnet seine Cutterin, mit der er über die ganze Karriere gearbeitet hat, Thelma Schoonmaker, die war verheiratet mhm. mit Michael Powell. 6 Jahre lang.
Ja. Mhm, stimmt.
Ja. So schließt sich der Kreis. Aber ja, kann ich verstehen, dass Scorsese diesen Film mag.
Interessante Kombo, ja.
Und ich meine, das auch wieder hier, ne? Das Budget, 135.000 Pfund.
Das ist so ein Witz.
Also, auch wenn das damals wahrscheinlich noch eine Ecke mehr war als heute. Alter, was für ein Mini-Budget für so einen Film.
Mhm.
Und der sieht wirklich an vielen Stellen, sieht der wirklich geil aus.
Ja.
Also, die machen hier bildsprachlich wirklich sehr viel super Interessantes. Und ich mochte den sehr.
Das freut mich.
Echt ein krasser Film.
Ja, für mich so in der Tradition der 60er Jahre England-Filme, wo halt irgendwie früher oder später eine Leiche auftaucht. Hier sind es ein paar mehr, aber so Blow-Up muss ich dran denken. Mhm. Weißt du, du hast diese Swingin' 60s, auch Ekel.
Apropos, Frenzy hat es ja auch mitgespielt, ne? Anna Massey.
Siehst du? Und ja. Frenzy ist zum Beispiel, was ist überhaupt London für eine Metropole für Serienkiller und Mörder?
Ja, ja.
Angefangen mit Jack the Ripper.
Jack the Ripper hat es losgetreten.
Und Hitchcock, ne? Und Edgar Wallace und der hier und Blow-Up, Alter, über Leichen. Was zur Hölle ist da los?
Ja. London wurde auf Leichen gebaut.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon auch interessant. Aber ja, dieses Swingin' 60s und dieses, weißt du, diese Pin-Up-Girls und so ein bisschen so das Poppige und dann aber die dunkle Seite zu zeigen, so was da noch abgeht, ist schon immer interessant, ey.
Hm.
Ja.
In Schwarz-Weiß. Findest du den deutschen Titel Augen der Angst?
Ja, hat was. Ist ja durchaus auch zweideutig gemeint, beziehungsweise metaphorisch.
Ja?
Naja, weil Augen der Angst, weißt du, du brauchst eine Kamera, um eine Kamera bedienen zu können, brauchst du Augen und so, weißt du.
Kamera ist quasi.
Ja, die Kamera ist praktisch das Auge. Und die Linse vorne sieht ja ein bisschen aus wie ein Auge, also ist schon nicht ganz unintelligent gewählt.
Auch wenn Augen der Angst natürlich schon nochmal mehr nach B-Movie klingt als jetzt Peeping Tom, ne?
Ja, klar, aber ich finde ja, der hat ja so einen leichten B-Movie. Der hat einen leichten B-Movie-Touch. Ist
definitiv
so ein Film, den du im Mitternachtskino zeigen würdest, Peeping Tom.
Ja. Ja, da passt er auch gut rein.
Voll, ja. Ja, heute würde das keine Karrieren zerstören, wenn jetzt irgendwie ein renommierter Comedian auf einmal einen Serienkiller spielt oder so, weißt du? Den würde man eher für einen Oscar nominieren, aber damals.
Das ist der Punkt, eben.
Damals hat es sich komplett alles gekostet, ey. Ist schon krass.
Ja, ist bitter.
Ja.
Also echt eben, für Karl-Heinz Böhm eine bittere Kiste.
Ja. Dumm gelaufen.
Ja, schade.
Ja gut, dann danke Jensmann, den haben wir glaube ich noch nicht genannt.
Ach, von ihm kam der.
Also, das ist dein Auftragsfilm, glaube aus dem Lostopf aufgewertet. Da war er glaube ich mal drin, ich kann mal gucken. Aber zumindest jetzt.
Das kann gut sein.
Auftragsfilm gemacht.
Dass ja, der erste im Lostopf war. Ja.
Ja, und zwar ziemlich lange.
Mhm.
Peeping Tom ist im Lostopf seit Monat 7, 2021.
Oha.
Und zwar von Erik reingeschmissen worden.
Mensch. Also, 5 Jahre Lostopf.
5 Jahre Lostopf, jetzt von Jensmann gerettet, wie Jan immer so schön sagt. Rettungsaktionen aus dem Lostopf und diesen Film aufgewertet. Und Lee ist dir sowieso dankbar, der kannte ihn noch nicht und ich auch für diese Wiedersichtung. Ich habe mir tatsächlich irgendwann mal die Criterion Collection Version geholt und konnte mal diese Blu-ray einlegen und da sind auch ein paar interessante Specials bei, die ist cool, die ist zu empfehlen. Und ein Vorwort von Scorsese selbst.
Ach.
Der dann 5 Minuten dich ein bisschen warm macht für den Film.
Ach so, sehr geil.
Mhm.
Okay. Ja, trotzdem kein Metascore, aber auf IMDb eine 7,6 und Letterboxd 4,0. Da sind sie, die Fans.
Ja, dann, ich habe das Gefühl, ich bin in die richtige Richtung hochgegangen.
Ja.
Wo bist du gelandet?
Bei 9.
Bei 9 sogar?
Fand den echt beeindruckend.
Geil.
So, und du?
Freut mich sehr. Hier gibt's keinen Klingel, ich bin bei einer 8.
Ach.
Jo.
Digga, hab ich dich hier zu hoch geschätzt? Das ist ja krass.
Hast du mich nicht zu hoch geschätzt? Also die 8,5 wäre wahrscheinlich, würde voll klar gehen. So, ich mag den, aber bin dann doch bei einer 8 gelandet. Ja, was schon. Ja, komm mal, jetzt klingt's wieder ein bisschen zu dünn. Ich gebe mir eine 8,5.
Jetzt doch, ja?
Ja, ist schon, wenn ich zurückgeblickt habe, so weißt du, fand ich Peeping Tom halt immer schon, bei der ersten Sichtung fand ich den schon flashig. Und da ist 8 schon ein bisschen, 8 ist schon ein bisschen scheiße.
Gut, also doch 8.
Ja, ich mache 8,5 draus.
Okay, gut.
Muss man schon fairerweise sagen, irgendwie. Mhm. Nach dem Film dachte ich so, ja, ist eine 8, ist eine sehr gute 8. Und jetzt irgendwie kommt es mir zu wenig vor.
Ja, ich habe so währenddessen, also ich glaube, ich war schon irgendwie nach einer Viertelstunde war ich bei 8. Und dann wurde das aber irgendwie immer geiler. Und
Der hält die Spannung auf.
Ja, ja. Man macht das echt gut.
Ja, ja. Wir wollen ihn ja nicht unter Wert verkaufen. Grüße an Jensmann und Erik. Guter Film.
Ja.
Und dann kommen wir zum Finale.
Das Finale.
Timo Weltenschreiner wieder mit einem...
Das habe ich mir gedacht, dass der von ihm kam.
Fantasievollen Stoff.
Mhm.
City of Amber.
Ja.
So.
So, du musst anfangen.
Ich fange an.
Also auch wenn ich jetzt weit vorne liege.
Gut, dann wie immer die Frage. Erstsichtung?
Ja.
Erstsichtung für dich.
Du kanntest den schon?
Ja.
Oha.
Ich kannte den schon.
Aha.
Ich sag 6.
Mhm. Oh fuck, du kanntest den schon. Ich sag 5.
Okay.
Uiuiui.
Das Lustige ist ja, dass ich erst, als der Film anfing, drauf gekommen bin, dass ich den schon kannte.
Ach so, im Vorfeld wusstest du das.
Nee, das war eine sehr späte Einsicht, weil du erinnerst dich ja, dass wir ein Video aufgenommen haben und uns in dem Video dann ausgetauscht haben, wie wir uns auf die Auftragsfilme freuen. Ich dachte so, ja, was ist das? Und ich weiß nur, dass es irgendwas Fantasy-mäßiges ist. Ich hatte so ein bisschen Stadt der verlorenen Kinder im Hinterkopf und du hast mich aufgeklärt, dass da Saoirse Ronan mitspielt und so. Da hat nichts geklingelt bei mir. Und dann fing der Film an, nach meiner Sichtung, und nach 10 Minuten dachte ich so, Alter, das kommt dir alles so bekannt vor. Ich glaube, du hast ihn schon mal gesehen.
Oh fuck, okay.
Und dank Letterboxd wurde ich aufgeklärt, ich habe ihn schon mal gesehen und fand ihn gar nicht gut.
Ja, okay.
Und den habe ich komplett vergessen, dass ich den gesehen habe. Ist schon auch abgefallen.
Naja, wenn du ihn gar nicht gut fandest, dann spricht das dafür, ne?
Also zumindest nicht doll. Mhm. Drücken wir es mal so aus. Und deswegen jetzt eine Zweitsichtung von einem Film, wo ich vergessen habe, dass ich ihn gesehen habe.
Ja, ich habe gesehen, dass der bei ganz vielen nicht doll wegkommt.
Mhm.
Ja, also ein Stück weit kann ich es verstehen, oder es wundert mich zumindest nicht, ne, dass das die Sorte Film ist, die gesammelten Hass abkriegt.
Ja, ich weiß mittlerweile auch, was mir nicht gefallen hat, aber offensichtlich hat er keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, drücken wir mal so aus.
Na gut. Okay, zumindest auch schon mal nicht so viel Hass, dass du sofort bei City of Ember aufgeschrien hast.
Nee, dafür hat es dann nicht gereicht. Das ist wahrscheinlich das, was Manu als schlimmstes Attribut immer nennt bei Filmen. So Filme, die halt irgendwie, die du nicht so hast, dass du sie nie wieder vergessen wirst, à la Blair Witch Project und Co.
Ja.
Wo du auf jeden Fall weißt, dass du sie gesehen hast und die von dir 1 Punkt oder 0 Punkte kriegen. Und dann gibt es die Filme, die irgendwo mittendrin sind bei 4, 5 Punkten und vergisst überhaupt, dass es die gibt.
Die vergisst man dann eben auch wieder, ja. Naja. Ja, City of Amber, Flucht aus der Dunkelheit, wie er auf Deutsch natürlich noch mit Zusatz heißt, aus dem Jahr 2008. Oh ja, der Herr Weltenschreiner, der hat uns diesen Film aufgetragen und irgendwie passt das natürlich, ne? Also ich habe mir bei der Welt, die hier aufgemacht wurde, sofort gedacht, ja, das ist sein Ding.
Ja, der wird sich auch freuen, dass die Braut des Prinzen nächsten Monat dran ist als Auftragsfilm. Das ist definitiv wahrscheinlich auch ein Film.
Da war ich so irritiert, Alter, dass wir den noch nicht haben.
Also, nee, der war noch nicht, ja.
So strange, weil ich habe den ziemlich sicher erst im Verlauf dieses Podcasts gesehen.
Dann ist der wohl wieder hinten übergefallen.
Ja, anscheinend, ja. Okay, weird. Naja. Willst du erzählen, was hier los ist?
Oha.
Lieber nicht?
Stadt auf Stadt und so. Ne, weiß nicht. Mach du.
Stadt auf Stadt. Naja, am Anfang wird halt erzählt, dass es ziemlich bergab geht mit der Welt und dass sich da jetzt die schlauen Köpfe der Welt drauf vorbereiten, dass das nicht mehr so weitergehen wird. Und bereiten eine Kiste vor, in der die Informationen für folgende Generationen drin sind. So, der Plan ist, wir stellen diese Kiste auf 200 Jahre, also den Timer der Kiste, dass sie sich nach 200 Jahren öffnet. Weil dann sollte sich hier oben an der Erdoberfläche alles beruhigt haben und dann können die wieder hoch.
Hast du auch so eine Zeitkapsel mal vergraben in der Schulzeit?
Nee.
Wo drauf steht, so in 200 Jahren so möchte ich das und das passiert und die wird dann in 200 Jahren ausgegraben. Hast du nicht?
Nee, nicht gemacht.
Okay.
Du?
Nee.
Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Ja, aber sowas in die Richtung machen die hier. Die hinterlassen halt eine Kiste für die Generationen nach ihnen und eben mit einem Timer versehen, dass sich die Kiste nach 200 Jahren öffnet, weil jetzt eben die Welt an der Oberfläche nicht mehr bewohnbar ist, haben die unterirdisch eine Stadt gebaut und das ist jetzt eben die titelgebende City of Amber. Und jetzt leben die Menschen der Stadt Amber seit Generationen da in dieser unterirdischen Welt, die halt komplett mit Lichtern betrieben wird. Also an der Decke dieser unterirdischen Welt sind eben eine Menge heller Lichter montiert und es gibt einen ehemals recht leistungsstarken Generator, aber der versagt jetzt so langsam. Das ist jetzt eben zu Beginn des Films die große Prämisse, dass der Generator anfängt auszusetzen und es immer wieder Stromausfälle gibt und die werden länger, diese Stromausfälle, und so droht das Ganze eben irgendwann komplett aufzugeben. Und jetzt erfahren wir so ein bisschen, wie diese unterirdische Welt aufgezogen ist. Es gibt da so Strukturen, in denen junge Menschen an einem bestimmten Tag irgendwann einen Job zugeteilt bekommen, das über ein Losverfahren stattfindet. Bill Murray ist hier unser Bürgermeister und der veranstaltet diese Zeremonie, weil das dann doch recht feierlich aufgezogen ist, wie dann eben die ganzen Jugendlichen ankommen und aus so einem Beutel eben im Losverfahren ihren zukünftigen Job bekommen. Und so sind auch unsere beiden Hauptfiguren, Lena Mayfleet und Dune Harrell, gespielt von Saoirse Ronan und Harry Treadaway. Die sind jetzt eben die jungen Menschen, die einen Job zugeteilt bekommen sollen. Und weil die aber beide was ziehen, worauf sie gar keinen Bock haben, weil Dune wollte unbedingt mit dem Generator arbeiten, weil der eben sagt, ich kann unter Umständen verhindern, dass diese Stromausfälle immer länger werden und halt den Generator flicken. Und Lena wiederum wollte auch was anderes als das, was sie bekommen hat, weil der Job, der ihr zugeteilt wird, über Losverfahren war Pipeworks, ne? Irgendwas mit den Rohren soll sie ja machen.
War
sie
auch nicht so begeistert?
Nö. Und so tauscht sie kurzerhand mit Dune Harrell, der nämlich Messenger gezogen hat. Und das ist wiederum ein Job, auf den Lena total Bock hat, weil sie eh gerne durch die Gegend rennt. Und so tauschen sie und sind sie erstmal beide vermeintlich happy mit dem Job, den sie jetzt haben. Und jetzt geht's eben darum, rauszufinden, warum es immer wieder zu Stromausfällen kommt und wie man die auf Sicht halt beheben kann. Und sowieso, was mit dieser ganzen Stadt Ember und dieser geheimnisvollen Kiste ist, die wir am Anfang gezeigt bekommen haben, weil die taucht natürlich dann im Verlauf des Films auch wieder auf. Ja, der Vater von Dune Harrell, Loris Harrell, wird von Tim Robbins gespielt. Mhm. Dann haben wir noch einen Hiwi des Bürgermeisters in Form von Toby Jones. Mackenzie Crook taucht auf. Wir haben Marianne Jean-Baptiste, die wir neulich hatten.
Stimmt.
Bei Stew Kids and Lies. Mhm. Hier eine kleinere Rolle. Und Martin Landau müssen wir auf jeden Fall auch erwähnen.
Oh ja, ziemliche Größe.
Der hier Soul spielt. Irgendwie eine ganz geile Rolle, finde ich.
Ja, Toby Jones, Mary Kay Place. Gute Besetzung.
Ja. Ja, und hast du zu Harry Treadaway irgendwie einen Bezug?
Ich habe ihn in verschiedenen Serien gesehen und wahrscheinlich auch gleich wieder vergessen, weil den fand ich super nervig. Und ich wusste, dass ich das Gesicht von irgendwo erkenne.
Ja, weil also in Penny Dreadful spielt er nämlich Viktor Frankenstein.
Er spielt Frankenstein.
Und das macht er richtig gut, Alter.
Ja, ich habe Penny Dreadful nur ein paar Folgen gesehen, habe das nicht riesig verfolgt.
Echt? Okay. Fand ich ziemlich geil. Und das, da hat er schon eine sehr prägnante Rolle für mich gespielt. Und es war sofort so, dass ich bei der Fresse irgendwie dachte, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Mhm. Dann musste ich kurz nachgucken, weil es mich natürlich nicht in Ruhe gelassen hat. Und ja, jetzt hier so als wahrscheinlich der vermeintlich schöne Teenager, das funktioniert auch nur bedingt. Ich finde aber trotzdem, dass so in der Chemie oder in der Kombination mit Saoirse Ronan geht das für mich voll gut klar. Und ich finde sowieso, die Welt, die hier aufmachen, also das ganze Ding basiert ja, noch gar nicht erwähnt, wer den gemacht hat, ne? Gil Keenan, der 7 Credits hat und wir haben von ihm hier schon Ghostbusters Frozen Empire besprochen und das ist hier halt eins seiner früheren Werke. Übrigens, ne, ja, einer seiner Credits von den Upcoming-Projekten ja auch eine Ghostbusters-Serie, die wohl kommen soll.
Eine Realserie oder eine animierte?
Anscheinend.
Ach, eine Realserie, okay.
Also, weiß nicht. So wie ich das, also ich glaube, an einem animierten Projekt arbeitet der auch noch. Mhm. Aber so wie ich es verstanden habe, ist die Serie Real Life, ja.
Okay.
Und das Ganze basiert halt auf einer Buchreihe von Jean Dupreau. Und zum Drehbuch umfunktioniert hat das Caroline Thompson.
Die ja, das wiederum, merkt man ja auch, wie das da eine Buchvorlage gab, oder?
Finde ich auch. Und auch, dass das so angelegt ist, als hätte das ein Franchise werden können. Ne? Ja, dass wenn dieser Film irgendwie funktioniert, dass dann da noch mehr kommt.
Sieht schon so ein bisschen, glaube ich, aufs Harry Potter-Publikum aus, so leicht.
Ja, oder so Narnia oder was weiß ich. Also ja. Es ist schon, eben, es hat halt so dieses Jugendabenteuer Ding irgendwie. Mhm. Aber dadurch ist für mich die Welt, die die hier aufmachen, in sich schon sehr stimmig. Also ich finde, da steckt dann doch recht viel Herz drin. Ich finde, das ist recht detailverliebt und irgendwie eben so wie diese, wie dieser kleine Mikrokosmos aufgezogen ist, irgendwie recht stimmig. Natürlich darfst du das jetzt nicht im Detail hinterfragen, ne, weil dann fragst du dich natürlich, wo ist der Rest der Menschheit und wieso gibt's da keine Connection und also, ne, das hat, wahrscheinlich ist das Ding nicht wasserdicht, so in seiner Prämisse, aber ich finde, so wie sie die Welt hier aufgezogen und inszeniert haben, irgendwie hat das dann doch einen gewissen Charme und ich finde das eben in sich, also es sieht so aus, als würde da recht viel Herz drin stecken. Mhm. Einer der Produzenten ja unter anderem Tom Hanks. Ob das jetzt da groß mit reingespielt hat, weiß ich nicht. Aber irgendwie fand ich das dann mit Saoirse Ronan und Harry Treadaway so in der Kombination eine Geschichte, der ich gerne gefolgt bin.
Okay.
Weil ich finde auch so, was sie eben inhaltlich erzählen, irgendwie so als Geschichte, das hat für mich gut funktioniert. Weil es mich aber auch so ein bisschen an Silo erinnert hat. Ne, diese Apple TV Plus Serie. Wo Tim Robbins witzigerweise dann so ein bisschen Bill Murrays Part spielt.
Okay.
Also er ist da so der, der es sagen hat und nicht nur coole Dinge macht. Insofern recht ähnlich, ja, aber so eben, so für diesen Mikrokosmos, der hier erzählt wird, fand ich das irgendwie recht charmant. Und ja, jetzt haben wir halt einen Film von 2008, da kommen die üblichen Probleme zum Zug. So, das Color Grading ist nicht immer nur schön, geht aber noch, finde ich, aber halt die CGI, die hier zum Einsatz kommt, die ist natürlich nicht bedingungslos gut gealtert, finde ich. Also da gibt's so, finde diese Motte sah noch total gut aus, als dann dieser Maulwurf kommt, ist es schon so.
Ja. Stimmt. Ne, aber also, der Maulwurf kann man auch noch gelten lassen. Was ich mich da gefragt habe, ist, ob das nicht ein bisschen, weil bis dahin fand ich ihn so recht jugendfreundlich und dann die Szene mit dem Maulwurf war schon recht gruselig, so glaube ich, für die ganz Kleinen wäre das nichts. Aber
ja, vor allem.
Aber es ist auch vergleichbar mit den späteren Harry Potter Filmen, weil da ja auch so ein paar Sachen mit Voldemort und so vorkommen, wo du sagst, das ist nicht mehr für die ganz.
War das im ersten oder im zweiten, wo dann dieser dreiköpfige Hund?
Ja, das ist schon ein bisschen
gruselig. Der war ja auch.
Genau, ist nicht mehr für die ganz Kleinen, ja.
Aber sie irgendwie bleiben sonst eine Erklärung schuldig, warum die Viecher so groß sind. Weil sich in dem Moment, als ich die Motte gesehen habe, kam sofort halt die Frage auf, ist jetzt die Motte so groß oder sind die Menschen geschrumpft in der Zwischenzeit? Also, weil irgendwie erzählt sich das halt nicht wirklich. Und
perspektivisch, okay.
Wir kriegen halt auch nicht wirklich eine Erklärung dafür.
Ja, es müssten eigentlich die Motte und der Morrow sein, die groß geworden sind, weil ansonsten müssten ja die ganze Zeit kleine Sachen bauen, weißt du?
Naja.
Die Gegenstände müssten ja da genauso dementsprechend klein sein wie die Menschen, das wäre komisch.
Naja, aber nachdem ja erzählt wird, dass die eben hier alles bauen oder dann halt ja, nur Bestehendes ja, weiterverarbeiten.
Genau, es flicken. Ist ja ein Volk, was praktisch von nichts entstanden ist, so weißt du, von null auf. Insofern, ja, könnte man meinen, aber.
Naja, jedenfalls wird uns das halt nicht, das wird uns nie aufgelöst, ne? Warum wir so große Motten und Maulwürfe haben.
Ja, es wird doch nicht aufgelöst, was die Freundin von Frau Mayfleet hier, diese Lizzie, ihre beste Freundin. Warum die sich ausgerechnet in diesen Looper verliebt, in diesen komischen mausartigen, ratenartigen, hässlichen Typen.
Ja, weil sie ein Golddigger ist, Alter. Weil er die Connection hat zu Ananas und Co.
Ach, sie ist ein Golddigger, würdest
natürlich,
du sagen.
Natürlich,
ja?
Alter.
Aber der ist doch voll süß.
Opportunistisch unterwegs.
Der ist voll süß und sagt immer so, was klar. So abgeht in der Stadt.
Mackenzie Crook ist ein Schuss. Vor allem in der Rolle,
ey. Seinen schiefen Zähnen, Alter. Der ist doch voll süß. Ich so, was, Alter?
Ja.
Okay.
Bill Murray mit seiner Plauze.
Ja, ja.
Auch lustig. Also ich mochte erstaunlich viel an dem Film.
Okay. Also du hast das große Plus des Films hast du definitiv hervorgehoben, weil wo man den Film eigentlich nichts vorhalten kann, ist das Worldbuilding ist groß.
Ja, ne?
Also die Welt, die hier schaffen, so von klein auf und diese Prämisse und so, die ist schon schön gemacht mit diesen ganzen, wenn die so rausrennt in die Stadt rein und so und du siehst diese ganzen über diese Lichterketten, weißt du, und diese künstliche Stadt und so und dieses künstliche, diese künstlichen Strom und so. Mochte ich auf jeden Fall.
Ja, die haben ja auch ganz
so
viele Sets
Design,
gebaut,
so,
die dann so nicht zum Einsatz kamen, ne? Also okay. Du hast halt wirklich viel da sind Details eben in diesen Räumen oder Gängen, wo die durchläuft, da hast du da irgendeinen Friseur, der komplett ausgebaut ist und so weiter, wird aber nie weiter erzählt. Also es ist wirklich, die haben hier recht viel gebaut, was dann unterm Strich für die Katz war. Oder nur halt Schwenkfutter für den Hintergrund. Aber dadurch kriegt das irgendwie halt eine, ja, eine große Detailliebe.
Hat auch ein bisschen was Klaustrophobisches, so wie Terry Gilliam zum Beispiel in seinen Filmen
Brazil. Eben Brazil habe ich ja auch irgendwo drin gesehen. Total.
Ja, ja.
Oder eben Stadt der verlorenen Kinder meintest du ja auch.
Ja, ja, genau. Das sind so alles Filme, die kann man hier durchaus als Vorbild nennen.
Mhm.
Aber die Story fand ich ein bisschen wirr. Also die hat mich nicht so gecatcht und hat mich nicht so reingezogen. Und ich fand tatsächlich, dass Harry Treadway als Dune Harrow war schon auch eine von den beiden Hauptfiguren, die mir dann auf den Sack ging, wo ich gesagt habe, Alter, okay, der nervt mich eher, als dass er mich begeistert. Und insofern, ja,
kann ich sogar verstehen.
Hatte ich mit ihm irgendwie Probleme und so ein bisschen mit der Handlung und der Story. Die Welt an sich und die Ausstattung und die Sets, das ist für mich das große Gros, was ich hervorheben würde im Film.
Ja, eben, und das, also es fühlt sich halt schon auch ein bisschen an wie so ein Auftakt für etwas, was dann nie kam, ne? Also, ja, weil eben das natürlich dann finanziell leider gar nicht funktioniert hat. Das Ding hat 55 Millionen gekostet und die haben nur knapp 18 eingespielt.
Da hat nie mehr erwartet, wahrscheinlich.
Ja, dabei blieb's dann natürlich auch und so fühlt sich das eben ein bisschen an wie halt so ein Eröffnungsfilm, ja, für etwas Größeres.
Das ist schon auch.
Wo dann wahrscheinlich auch diese Fragen beantwortet würden, ne?
Ja, vielleicht, ja. Auch diese ganzen Namen, die du hast, die großen Namen. Ich glaube, es sah so ein bisschen danach aus, so von wegen Harry Potter neigt sich dem Ende zu. Wir brauchen jetzt das nächste große Ding, so weißt du.
Ja.
So fühlt sich's an. Aber hat nicht ganz funktioniert.
Mhm. Ja, aber dass Saoirse Ronan eine große Karriere gemacht hat, ich finde, das wird in dem Film schon auch wieder klar, ja, wieso das so gelaufen ist, weil die ist schon auffällig gut und
ja,
das ist hier ihr siebter von mittlerweile 43 Credits.
Ja, die war super klein, Abbitte war ja so ihr großes,
ja,
Ding,
genau,
wo man aufmerksam
dann Hannah wahrscheinlich.
Und, der, ne, kam, und dann genau, ja, danach kam dann Wer ist Hannah. Das waren so die drei Filme, die sie...
Den ich ja immer noch nicht gesehen habe, das ärgert mich so, Alter.
Ja, ich habe im Kino gesehen damals.
Ja. Muss ich echt mal nachholen.
Ja. Der war ganz cool damals, weiß ich nicht, wie der gealtert ist, aber mochte.
Ja, haben sie ja auch als Serie noch adaptiert und so, also da kam ja einiges. Ja, Saoirse Ronan, ey, gut, schon als junges Mädchen.
Absolut, ja. Ihr kann man nichts vorwerfen, die ist talentiert. Schon immer gewesen.
Ja.
Ja. City of Amber.
Ja, mehr habe ich nicht. Ist bei dir?
Nee, mehr habe ich auch nicht. Also, wie gesagt, für mich waren die Schauwerte größer als die Story und als die Handlung selbst. Insofern ein bisschen durchwachsen. Aber die 2,5 Sterne, die ich ihm bei Letterboxd gegeben habe vom letzten Mal, die muss ich ein bisschen aufwerten, weil ich fand ihn dann doch ein bisschen zu gut gemacht, als ihn jetzt so abzustrafen. Aber es ist wahrscheinlich, wenn du mich in 5 Jahren fragst, ob ich City of Amber gesehen habe, habe ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen.
Hast du schon wieder vergessen, ja. Aber freut mich, dass du dann doch noch höher bist.
Ja, ich habe ihn ein bisschen korrigiert.
Ich hätte gedacht, dass du hier schon vieles schlimm findest. Aber es ist witzig, dass das CGI bei dir gar nicht so schlecht...
Nee. Tatsächlich, also auch mit dem Maulwurf und so, damit konnte ich gut leben. Das ist so.
Okay.
Also hier würde ich das CGI gar nicht mal so negativ hervorheben, wie du es jetzt genannt hast. Da habe ich schon schlimmere Beispiele zu denen in den Jahren gesehen.
Ja. Ja, das geht auf jeden Fall noch deutlich schlimmer. Ja.
Finde ich auch, es geht schon klar. Alright.
Okay, ja, cool. Also, ich war, wie gesagt, erstaunlich gut unterhalten.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Das ging voll klar. City of Amber. So, sollen wir mal Punkte vorlesen?
Mach das mal.
6,4. IMDb, Metascore ist bei 58 und Letterboxd 3,0. Also nicht allzu viele Fans der Film. Hey, und ich bin bei 6,5.
Ja. Ja, dann sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich bin bei einer 6. Also ich habe ihn ja noch aufgewertet. Das ist eine 6.
Okay, nice.
Davor war es wahrscheinlich eine 5, 5,5 gewesen.
Mhm.
Vielleicht ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, aber immer noch so. Also immer noch für mich kein krasser Film. Und ja. Eher okay. Geht so in die Richtung. Aber 6,5 ist jetzt auch nicht die Welt.
Nee, eben. Also ich erkenne schon auch, dass der seine Macken hat.
Aber ich sag mal, hätte man Harry Treadway durch einen charismatischeren Schauspieler irgendwie ausgetauscht, den ich irgendwie feiere, dann hätte er vielleicht das Potenzial gehabt, ein bisschen mehr zu kriegen. Aber der geht mir halt auch auf den Sack. Und wenn er die männliche Hauptrolle auf den Sack geht, ist halt auch nicht gut.
Nee, hilft natürlich nicht, klar.
Ja.
Ja, ich merke schon auch, das hat bei mir auf jeden Fall geholfen, dass ich den halt schon auch aus anderen Sachen kannte und gut fand. Weil werde ich den jetzt nur hier, ich kann voll verstehen, dass du sagst, der ging mir auf den Keks.
Na okay.
Naja.
Schön, dass er nachvollziehbar ist.
Ja, voll. Also weil so wie die Rolle auch inszeniert ist, ne, ist halt eben so ein bisschen die Heldenfigur hier.
Genau, so die, da hast du richtig gemerkt, so die 16-jährigen Mädchen sollen halt die schmachten und ja, so, wenn der genau halt irgendwie ins Bild kommt und wenn der
das, ja.
Wenn der da neugierig versucht, irgendwelche Türen zu öffnen und so. Aber ich wollte dann doch Martin Landau sehen, wie er wieder einschläft.
Das ist schon ein kleines Highlight seiner Rolle, ne?
Ja.
Wie geil er einfach immer wieder einpennt. Ja.
Der ist auch immer so eine Eins, Alter.
Mhm.
Tim Burton hat ihn ja auch immer wieder gerne eingesetzt in den Filmen. Aber ich mochte den auch in Entourage total, weil immer so dieser, dieses Relikt aus dem alten Hollywood, Martin Landau war dann immer so, er war immer so die Symbolik, weißt du, von wegen so, ja, ey, Martin, ja, okay, lad ihn halt mit ein, so, weißt du. So
und es ist witzig, dass du Tim Burton ansprichst, ne, weil Karen Thompson, die ja hier das Drehbuch geschrieben hat aus dieser Buchvorlage, die hat sehr viel mit Tim Burton gearbeitet. Die hat ja Edward Scissorhands geschrieben, die hat Corpse Bride geschrieben und all sowas. Also die hat recht viel mit Tim Burton gemacht, auch Adams Family geschrieben und jetzt eben auch diesen Film.
Ja, würde auch so ein bisschen so, also seine Handschrift kann man bei City of Amber durchaus auch reininterpretieren. Hätte auch so ein Tim Burton Film für die jugendlichere Zielgruppe sein können.
Hm.
Da wäre wahrscheinlich ein bisschen düsterer noch geworden.
Die Welt aufgezogen ist, ja, aber geht die in die Welt, Richtung. Ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ihm der gefällt.
Hm.
Ja.
Ja, hat so ein bisschen was Steampunkiges auch, ne, mit dem,
ja,
wie die eben aus lauter alten Teilen und das eben auch eher flicken, als was Neues zu bauen und so.
Ja, genau, und auch die Klamotten sind ja dann so zerfetzt, sieht ja so voll nach Mittelalter aus.
Und immer wenn die eine Lichtquelle haben, dass die halt immer irgendwo eingesteckt werden muss und dann halt mit einem langen Kabel versehen wird. Ne?
Wie so eine Weihnachtslichterkette.
Ganz cool.
Ja. Ja.
Überall diese Steckdosen sind, wo du dich ranhängen kannst. Ja.
Auf jeden Fall.
So, Punkte haben wir vorgelesen, aufgelöst haben wir auch. Dann habe ich jetzt eine Abrechnung, die sieht folgendermaßen aus.
Wer ist der Sieger?
4,5 miese für dich, 2,5 miese für mich.
Punkt. Ich habe jetzt keine Statistik, aber läuft, glaube ich, nicht so gut gerade.
Ich glaube auch nicht. Ich habe zugegebenermaßen diesen Monat, glaube ich, gar nicht gesammelt mitgeschrieben, wo wir da sind.
Weil,
aber lässt sich rekapitulieren.
Weil hast sowieso gewonnen. Also... Was soll ich da doch irgendwie Gesamtergebnis mitschreiben?
Ja, diesen
lächerlichen zusätzlichen Arbeitsweg und so weiter. Warum sollte er das machen?
Willst du dann wissen, ob es halt irgendwie 4-0 oder 4-1 oder sowas ausgegangen ist?
Also, nee, aber du gehst also schon automatisch davon aus, dass du gewonnen hast, wenn du schon nicht die Gesamtpunkte mitschreibst.
Ja, leider, ja.
Sag's auch noch. Wow.
Naja, was ist das? Soll ich
da? Ja, leider, ja.
Ist der geil?
Der Lee, Alter. Confidence.
Ja, bei Gelegenheit reiche ich da mal die Punkte nach, wie
das okay
ausgegangen ist.
Können wir Februar, glaube ich, in die Tonne kloppen.
Ja.
Aber geht da, wir haben noch, eine Folge haben wir noch, glaube ich.
Okay, na dann. Kannst du alles auf das setzen.
Nee, ich glaube nicht, wir haben eine Folge. Das ist die letzte Folge im Februar. Die neue Folge ist schon im...
Du hast recht, Sonntag ist erster.
Die neue Folge ist schon im März. Ja, richtig. Also okay. Insofern zu früh gefreut.
Dann war's das.
Dann ist wieder alles auf Null. Ich bin wieder motiviert.
Der März
wird es machen.
Natürlich.
Da ist auch wieder die Sonne und so Frühling und es ist warm.
Ja.
Das ist eher so meine.
Ja.
Da kann ich wieder richtig gut raten.
Ja, wird Zeit für Frühjahr. Kann nur besser werden.
Auf alle Fälle.
Hm.
So, nächste Episode bestreiten wir mit Chris Rodriguez. Freut euch darauf.
Oh ja.
Und da starten wir schon mit den brandneuen Filmen. In der Support-Episode haken wir noch die restlichen Auftragsfilme ab. Also für diejenigen, die sich auf Schweigen der Lämmer und District 9 und Erik hier, I, Daniel Blake,
ja.
Die folgen dann am Sonntag und am Dienstag starten wir schon mit Beverly Hills Cop 2 und den Royal Tenenbaums.
Mhm.
Und dann haben wir noch eigene Projekte am Start. Und höret und staunet, es wird eine reguläre Episode werden. Und
faszinierend.
Das dann nächsten Dienstag, ja. Mal kein Supporter-Special. Wir arbeiten dann der 500, die wir dann in 7 Jahren erreichen werden. Alle 3 Monate mal eine reguläre Folge, Alter.
Ja, ist doch gut.
Die haben wir weit in die Ferne geschoben. Ja.
Ja.
Wir müssen uns überlegen, was wir jetzt zur 300. Support-Episode machen. Die ist auf jeden Fall.
Die ist bald, ja.
Die ist schon sehr, sehr nah daran.
Ja. Ja.
Ja, wenn ihr Bock habt auf Videos mit den Banausen, da ist einiges in der Mache und einiges schon produziert. Insofern auch da im allerkleinsten Paket bei Patreon Steady für 3 Euro könnt ihr schon die ganzen Videos von uns reinziehen, wo wir die 10-Minuten-Version oder 5-Minuten-Version öffentlich rausboxen und das volle Video gibt es dann hinter der Paywall. Würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt für die Mühe und den Schweiß hier.
Deswegen auschecken, Patreon und Steady.
Auf jeden Fall. Hast du noch was auf dem Herzen?
Nö.
Dann sind wir durch für heute?
Yes.
Und dann wünschen wir den Leuten eine schöne Woche.
Genau das.
Na dann.
Bis zum nächsten Mal.
6-7.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.